que hassel, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für einen Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit den Kids jeden Tag in den Wald gefahren. Kindergarten zu, alles ausprobiert. Und zum Zeitvertreib haben wir ein Intro produziert.
Yeah. Es ist Clubhouse für Geld. Es ist Spotify. Es ist Fest und Flauschig. Herzlich willkommen am 28. März 2021.
Ja, schönen Sonntag euch. Hier sind Janni und Olli. Wir sind beide ein bisschen belegter Stimmung, weil wir genauso wie ihr auch alle so ein kleines bisschen Corona-müde sind. Oder wie es in dieser Woche in den ganzen Talkshows und Twitter und Instagram-Foren hieß, dass das neue Adjektiv die Mischung aus wütend und müde, mütend. Oder wüde, kann man auch sagen.
Echt? Habe ich noch gar nicht mehr. Ein neues Wort.
Ist so eine kultige Geschichte. Ich glaube, Markus Lanz hat 15 seiner Sendungen diese Woche damit angefangen, dass das ja das neue Wort ist. Müden und müde. Und ehrlich gesagt, so fühle ich mich auch. Und ich bin ehrlich gesagt, wie so oft am Ende der Woche, in letzter Zeit ziemlich geschafft. Ich würde wahnsinnig gerne nach Mallorca fliegen, nach Fuerteventura. Ich muss auch sagen, ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, bis mir eingefallen ist, dass ich wahrscheinlich am Flughafen von irgendwelchen Bild-Leser-Reportern direkt niedergemetzelt werde und das Foto dann irgendwo in der Zeitung landet. Guck mal hier, Verantwortungsbömi.
Ich würde mitfliegen, Jan, auf alle Fälle.
Ich kann nicht mehr, aber ich will auch nicht wegfahren. Und wir haben das schon mal in den letzten Sendungen gesagt. Ich kann das verstehen, dass Leute das Bedürfnis haben, rauszufahren. Aber es ist wirklich der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Ich glaube, 22.000 Neuinfektionen heute schon wieder. Es ist wirklich nicht zum Spaßen und es geht wirklich, wirklich wieder nach oben. Und ich kann das,
Und dann kommen auch noch die Mutanten dazu.
Und dann wird sie auch noch entschuldigt. Und sag mal, habe ich das jetzt richtig verstanden oder habe ich das falsch verstanden, dass sie sich entschuldigt hat für dieses Osterdebakel und dass sie danach aber sich nichts Neues haben einfallen lassen? War das tatsächlich so?
Es wurde als große Geste ausgezeichnet von vielen Leuten, dass sie sich entschuldigt hat, weil das noch kein Staatsmann in Deutschland vorher gemacht hat.
Doch, das stimmt.
Oder nicht. Staatsfrau.
Sie hat sich schon mal entschuldigt. Und weißt du auch wann?
Wann?
Vor genau 5 Jahren.
Da hat sie sich schon, ja, es ist jetzt 5 Jahre her.
Es ist ziemlich genau auf den Tag.
Da hat sie sich für dich entschuldigt.
Ja, für mich entschuldigt, weil ich so ein missratener Typ geworden bin. Sie hätte sich gewünscht, dass ich schöner aussehe, aber es war nichts anderes.
Der missratende Sohn von Angela Merkel.
Ich weiß es noch wie heute. Tatsächlich die große, und ich habe von der Entschuldigung aus der Zeitung erfahren. Wenn sich die Bundeskanzlerin bei einem selbst entschuldigt, erfährt man das nicht persönlich, sondern dann kriegt man das über Medien zugespielt.
Dann steht auf einmal Klingels an der Tür, du machst auf einmal Steffen Seibert mit einer Messie-Packung vor der Tür und sagt.
Riesen sorry. Nee, gar nichts.
Big sorry.
So ein Blumenstrauß, so ein Fleurop-Blumenstrauß, gar nichts. Hat mir, also ältere Verwandte von mir tragen das bis heute der Bundeskanzlerin nach, dass die Entschuldigung nie persönlich überbracht wurde mit so einer.
Die hätte aber vielleicht sich mit dir getroffen, hätte gesagt, ja, ich habe ja auch ein bisschen Mist gemacht. Also wenn du so eine kleine Entschuldigung zurückgegeben hättest, vielleicht.
Habe ich ja überhaupt nicht, ich habe ja keinen Mist gemacht. Apropos. Kann man direkt mal hinterher schieben. Inzwischen hat es ein ganz fantastisches antifaschistisches Kampflied ist diese Woche erschienen. Was so ein
Danger Dan,
ja, fantastisches, ne? Lied. Das ist von der Kunstfreiheit gedeckt. Ein fantastisches Lied, was so ein kleines bisschen, da habe ich gewisse Rezeptoren in mir, springen da an, weil ich das natürlich ein bisschen fühle, was er da singt.
Aber echt ein starker Song, ne? Er erinnert leicht an Konstantin Wecker in seinen großen Zeiten vom musikalischen Aufbau her. Das ist ja normalerweise Antilopengang, glaube ich, eine Hip-Hop-Band, aber das ist wirklich ein starker Song.
Vor einem Jahr hat er schon Nudeln und Klopapier gemacht, Danger Dan, auch mit Piano und schön Streicher hinten und so, auch ein ganz toller, rührender.
Haben wir auch, glaube ich, sogar auf die Liste gebracht.
Genau. genau, stimmt, erster ja. Lockdown Pandemie-Song und jetzt, das ist von der Kunstfreiheit gedeckt, ein absoluter Georg Kreisler meets
ja, Konstantin Wecker, Kreisler und alles mögliche, also ein klassischer Liedermacher-Song, wirklich, und auch wahrscheinlich auch lange am Text gesessen, wirklich
toll. Ja, also wirklich ein richtig, richtig toller Song, den packe ich direkt auf die Fidi und Bumsi-Liste drauf, aber auch so ein bisschen anlässlich des 5. Jahrestags meiner eigenen kleinen Staatsaffäre, die so ein bisschen damit zu tun hat. Olli, wir wollen heute gar nicht so viel über den Corona-Bums reden.
Nee,
ich möchte mit dir ganz kurz mal eben eintauchen in die Welt. Du bist ja ein maritimer Typ. Ich mach mal ganz kurz, ich mach mal ganz kurz das hier. Aber heute möchte ich nicht
wieder. Viele bitten um eine Übersetzung der Strophe. Ich hab's auch noch nicht ganz verstanden. Was singst du in der ersten Strophe?
Nimm uns mit auf die Reise, Kapitän Oliver. Vertell uns in Starn gefundene Boot. Erzähl uns eine Geschichte von deinem Boot. Ei, Kapitän Oliver, ei, Kapitän Ahoi. Nimm uns mit auf die Reise, Kapitän Oliver.
Wenn wir eine zweite Staffel machen vom Hausboot, dann würde ich den Song auf alle Fälle unterbringen.
Die zweite
du
Staffel
willst aber
sehen.
Wahrscheinlich über den Suezkanal und
ich
mit mir.
Mit
mir als Bootsspezialisten reden. Wie konnte das passieren?
Das ist eine der geilsten Geschichten. Als wäre die Pandemie nicht schon genug, ist jetzt die wichtigste Schifffahrtsstraße der Welt nach dem Panama-Kanal einfach verstopft von so einem riesen...
Und zwar schon seit Tagen. Seit
400 Meter langem Schiff, das irgendwie angeblich durch eine Böe... Ich glaube, da ist einfach einer besoffen mit dem Pimmel ans Ruder gekommen. Und
ja, es ist ja genau, was du mir auch geschickt hast. Unglaublich, dass irgendwie ein paar Stunden vorher hat er noch irgendwie einen Pimmel ins Meer gemalt auf dem Weg zum Suezkanal.
Ja, genau.
Also da ist vielleicht richtig gute Stimmung
an Bord. Da war richtig gut. Auf der Ever Given von der Reederei Evergreen, ich glaube eine singapurianische Reederei, die das Schiff betreibt. Und der Kapitän hat wirklich noch, bevor er in den Suezkanal reingefahren ist, hat er noch mit so GPS-Daten wirklich einen Pimmel gefahren im Meer und ist dann mit dieser guten Stimmung einfach liegt das Scheißding da quer drin. Die ganze Woche haben wir schon irgendwie Memes ohne Ende im Internet gehabt. Aber stimmt, was ist denn die Stimmung da? Du weißt auch, mit jeder tickenden Minute eine Milliarde...
Wir fragen uns, wo finden gerade die Partys statt? Die ganzen Clubs sind zu. Wahrscheinlich auf der Ever Given. Tatsächlich, es wirkt gerade so, als wenn die leicht beschwingt da irgendwie im Suezkanal links, rechts irgendwie ein bisschen... Und dann sind sie havariert. Dann ist es einfach passiert. Wirklich bemerkenswert, obwohl es wirklich einen immensen wirtschaftlichen Schaden mit sich bringt.
Ja, und angeblich Chaos. Ne? Also weil wahnsinnig viele Länder auf diesen Handelsverkehr angewiesen sind. Und jetzt muss man dann ums Horn von Afrika rumschippern. Das dauert irgendwie 14 Tage länger, wenn es gut läuft, wenn man nicht irgendwie in einem Schiff, in einem Sturm unten da auf dem Felsen fährt. Und wenn man sich bei Marine Tracker, das ist so eine App, so ein bisschen wie Flightradar, wo man sich angucken kann, wo die Schiffe sind, also die müssen ja so Positionsdaten wegfunken und dann siehst du wirklich einen riesen Stau im Mittelmeer und auf der anderen Seite auch am Suezkanal. Wie heißt denn das Meer eigentlich auf der anderen Seite vom Suezkanal?
Die haben ja da keine Rasten richtig, die stehen da jetzt einfach in dem Kanal und können nicht mal ganz kurz einen Dattelautomaten raus oder sich eine Currywurst holen, sondern hängen jetzt tatsächlich auf ihren Schiffen da. Das ist ja was anderes als eine Autobahn. Es soll angeblich noch mehrere Tage dauern tatsächlich, weil die kleinen Schlepper nicht genug Power haben, um das Ding wieder in die richtige Richtung zu ziehen.
Ja, das Rote Meer, das Mittelmeer und das Rote Meer verbindet der Suezkanal. Das hätte ich früher in der Schule gewusst. Das ist so Wissen, was man dann irgendwann wieder vergisst, dass das Rote Meer dann das ist, wo...
Habe ich, glaube ich, nie gewusst. Erfahre ich jetzt zum ersten Mal.
Das ist das Rote Meer. Und ich glaube auch, die Piraten in Somalia, die wetzen schon die Messer, weil die wissen, wenn dann der Suezkanal wieder auf ist, wie so ein Korken, dann kommen da diese ganzen vielbeladenen, ausgehungerten Schiffe da durch und dann fahren die mit ihren kleinen Bötchen wieder daran und entern ein Schiff nach dem anderen. Also es ist für alle irgendwie eine weirde Situation zurzeit. Aber stell mal vor, du verboxerst als Kapitän. Du haust da deinen 400-Meter-Frachter in den fucking Suezkanal rein.
Das gibt wahrscheinlich tatsächlich echt mit dem Hausschuh einen hinten auf den Arsch von, wenn er zurückkommt zum Chef. Also, das ist, glaube ich,
ob der
mit dem Pimmel. Oder es ist der Partykapitän, der dafür bekannt ist, immer mal, dass es irgendwie Gags gibt und dass auch mal was passiert. Vielleicht braucht man so einen.
Ja, der so eine Persönlichkeit hat, wo der Schiffsbesitzer dann eben auch nicht wirklich böse sein kann. Ich meine, der hat jetzt hier 7 Billionen Euro Schaden verursacht, aber ich meine, du weißt, wie er ist.
Mein Gott, ich darf auf seine Privatpartys und das ist echt das Geilste, was es gibt. Vielleicht echt so richtig, so ein Party-Animal, der macht einfach die derbsten Sachen, deswegen hat er den Job auch noch. Man weiß es nicht genau. Wir werden das beobachten, notfalls jetzt werde ich Finn Kliman anrufen, dann hängen wir uns hinten einen kleinen Motor ran und fahren in den Suezkanal und nehmen die wichtigsten Sachen erstmal entgegen von den Schiffen.
Aber könntet ihr nicht mit Netflix eine Kooperation machen, das Hausboot im Suezkanal, um noch so ein bisschen eine gewisse, so ein bisschen Suspense noch damit reinzubekommen?
Und absolut.
Das möchte ich euch beide, also dieser Hass und auch diese Ärger und diese Aggressionen, die während des Hausboots passiert sind, aber das nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben, wenn die ganze Welt auf euch schaut. Und ihr seid nicht verkeilt, sondern ihr streitet euch einfach nur, wie rum man steuern muss. Steuerbord genau, oder
wie rum man das Boot jetzt, die Evergiven jetzt sehen muss.
Nee, mit dem Hausboot im Suezkanal.
Und ihr macht das Schöne ist ja, die Streitzeit ist vorbei und tatsächlich ist dieses Hausboot jetzt endlich an seinem Liegeplatz, das muss man kurz sagen. Wir gucken auf die Elbe und haben jetzt tatsächlich unseren perfekten Platz gefunden. Deswegen werde ich einen Teufel tun und jetzt damit einen Suezkanal fahren.
Nee, aber ich weiß, ihr streitet euch nicht, aber wenn jetzt Netflix noch mehr, wie das so ist, wie bei Big Brother, da war die erste Staffel super, super erfolgreich und dann wollte noch mehr, immer mehr, immer noch ein Sequel. Und das wäre doch ein geiler Plot-Twist im Suezkanal. Aber ihr fahrt euch nicht fest, sondern ihr zankt euch über die Richtung, in die ihr fahren müsst. Und deswegen kann kein Schiff an euch vorbeifahren. Und deswegen ist da wegen dem Hausboot Stress im Suezkanal. Hausboot 2, Stress im Suezkanal.
Würden die Leute sagen, das ist gescriptet. Deswegen machen wir es nicht.
Wir müssen über das Show-Highlight, ja, oder nicht Highlight, das traurige, das Showgrablicht der Woche. Ich weiß nicht, was genau los ist. Ich trage das mal so aus Gerüchten zusammen. Was ich gehört habe, Dieter Bohlen.
Ist mit Allüren. Geil, ich wusste, dass es jetzt kommt.
Ist mit Allüren im Bett. Er liegt mit Allüren im Bett. Er hat keinen Bock mehr. Er wurde gekündigt von RTL. Und dann hat er gesagt, der alte Profi, jetzt steht er gar nicht mehr auf. Jetzt soll Carina ihm mal einen Räubusch-Tee ans Bett bringen.
Er hat auch seit 3 Wochen nichts gepostet. Ich war nämlich gestern auf seiner Insta-Seite und da ist mir mal aufgefallen, am Anfang, als er auf Insta gekommen ist, war das ja so ein Kult. Jetzt ist Dieter Bohlen auch da und das ist entweder ein Filter, aber der muss immer jung aussehen. Der hüpft da mit Carina in den Videos rum. Hauptsache, dass keiner merkt, dass der innerliche Zerfall schon lange begonnen hat. Der ist 67. Aber was ist passiert, Jan? Kannst du
als Medienmann... Er hat nicht mehr gepostet oder was? Das ist mir noch nicht aufgefallen.
2 Wochen oder so nichts gepostet, er hat noch nichts gesagt dazu.
Hat er nicht Werbeverträge?
Er ist ja mitten in der Produktion dann irgendwie rausgeflogen. Und jetzt kommt nämlich der große weiße Riese, jetzt kommt Thomas Gottschalk und muss das Ding retten.
Und das ist wirklich, das ist so unglaublich. Die Historie zwischen Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen, das ist eine Dimension, das wissen Leute, ich sag mal, die jetzt Jahrgang 99 sind, das wissen die ja gar nicht, was das bedeutet. Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen waren ich bestimmt 10 Jahre lang absolute Erzrivalen, als Tommy auf seinen letzten Metern bei Wetten, das war immer Samstagabend, hat RTL zuverlässig DSDS dagegen programmiert. Immer mit besserer Quote eigentlich. Und Dieter Bohlen als alter Showhase, der keine Konfrontation scheut, hat immer auch gegen Tommy gestichelt. Und wenn die Bild-Zeitung dann am Montag nach Wetten, das wieder gesagt hat, es war wieder quotenmäßig so mittelmäßig, weil Tommy nur 8 Millionen eingefahren hat, statt irgendwie 9 Millionen. Und dann Dieter Bohlen immer ein bisschen besser war in der Zielgruppe, das hat sich bei Tommy wirklich eingefressen. Er hat dann versucht, beim Superstar neben Bohlen zu sitzen, hat aber nie so richtig funktioniert und jetzt Dieter Bohlen.
Stimmt, die haben doch, also die sind schon wieder, also die sind keine Feinde mehr.
Ich glaube, es ist wirklich ganz tief empfundene Verletzung bei Thomas Gottschalk, weil ich glaube, er so ein bisschen Dieter Bohlen nachträgt, dass er eigentlich der Totengräber war von Wetten, dass. Und Dieter Bohlen, das muss man sich, also die Situation bei RTL ist wirklich absurd. RTL hat einen neuen Chef bekommen und der hat
dann... Ich meine, da ist jetzt gerade Wendler rausgeflogen, davor in der Staffel war Saïd Nadou da, jetzt ist Dieter Bohlen weg. Es ist ja nur noch diese ganze Sendung, dass sie noch am Leben gehalten wird, ja, in so einem Beatmungszelt eigentlich.
Aber das Ding ist, Dieter Bohlen hat einen Vertrag nicht verlängert bekommen. Das heißt, er muss seinen Vertrag eigentlich noch erfüllen. Hat aber gesagt, ich bin krank. Und im Showgeschäft, also wenn es eine Sache im Showgeschäft gibt, die es nicht gibt, wenn man krank ist.
Ja. Ach so, pass auf. Er hat erfahren, dass das seine letzte Staffel ist. Und dann war er bockig und hat gesagt, nö, dann höre ich jetzt sofort
auf. Ich bin
auf.
Krank, hat er dann gesagt. Und dann hat er sich 2 Wochen für die beiden letzten Shows jetzt krank gemeldet. Und am Tag der Meldung, dass Dieter Bohlen krank ist, eine Stunde später kam die zweite Meldung, Thomas Gottschalk ersetzt Dieter Bohlen. Thomas Gottschalk
hat gemeldet, ich bin fit. Hat sich sofort gemeldet, ich bin fit.
Nee, ich glaube, das ist für den so ein innerer, kleinerer Vorbeimarsch an Dieter Bohlen. Dass der Tommy, ich meine, was hat der denn noch zu gewinnen oder zu verlieren? Tommy ist Legende, der kann machen, was er will. Und jetzt einfach bei DSDS die beiden Finalshows da noch machen und Dieter Bohlen sitzt zu Hause und ärgert sich. Und das ist wirklich ein schlechtes Zeichen, wenn Dieter Bohlen nicht mal, der hat doch einen Werbevertrag mit Lidl und so, der muss doch alle 2 Tage irgendwelche Lidl-Produkte posten, damit er Geld bekommt bei Instagram.
Der muss und Camp David auch natürlich immer was tragen und da irgendwie das Video laufen. Aber was meinst du ganz ehrlich? Meinst du, dass dass der so bockig war und dann gesagt, ich höre jetzt sofort auf. Und Thomas Gottschalk wurde angerufen und hat gesagt, ich bin sofort dabei.
Auf jeden Fall hat Dieter Bohlen keinen Bock mehr gehabt auf die Scheiße, hat sich total, auch dass er überhaupt nicht, er hat sich noch gar nicht gemeldet, nachdem RTL gesagt hat, wir verlängern den Vertrag nicht. Und Dieter meldet sich mit jedem Scheiß. Dieter meldet sich mit jedem, der ist richtig, der muss sich da richtig in Tötensinn eingeschlossen haben, im Schmollzimmer.
Vielleicht macht er gerade einen Diss-Track mit Capital Bra zusammen. Und arbeitet gerade an einer 15-Minuten-Nummer, so weißt du was, gegen RTL. Ja. Ich habe angefangen. Naja, aber, also irgend so ein Song.
Aber Dieter ist zu stabil, um in die Corona-Leugner-Szene abzudriften. Der ist auch zu gut finanziell aufgestellt und eigentlich ganz gut geerdet, eigentlich. Ich weiß gar nicht, das ist so richtig klassisches Schmolling.
Ja, aber Zickenkrieg. Nicht. Zickenkrieg bei RTL.
Ja, aber nee, was für ein Zickenkrieg? Also Bohlen gegen RTL ist ja kein Zickenkrieg, sondern einfach rausgeschmissen. Nee. Das kann er sich einfach, glaube ich, nicht vorstellen. Ist so ein bisschen so...
Es hat ihn wahrscheinlich doch, also keine Ahnung. Das ist auf alle Fälle so, du bist zu alt jetzt dafür. Und deswegen ist er dann, und das hat er nicht eingesehen. Auf alle Fälle, Thomas Gottschalk wird nochmal die Quoten nach oben schieben.
Glaube ich
guck's mir an.
Ich glaube, ich
meinst du nicht?
Ich glaube nicht. Weil das Format
auch wieder recht. Wer guckt denn jetzt mit Thomas Gottschalk? Findest du eigentlich, dass Thomas Gottschalk den richtigen, jetzt im Herbst seines Lebens, sag ich mal, Karriereweg gegangen ist, dass er überall nochmal auftaucht? Oder hätte er nicht sich einfach in Los Angeles da niedersetzen sollen, also bleiben sollen und dann irgendwie in Cafés mit alten Leuten, mit anderen Stars sitzen sollen und von früher reden und so? Ist das gut, was der gerade macht?
Ich habe dir gerade per SMS die Alternative geschickt. Guck mal rein, was Leute, die eine ähnliche Größe haben wie Thomas Gottschalk, zurzeit machen im Ausklangbecken ihrer Karriere.
Showmaster Harald Schmidt trifft sich mit Thomas Sattelberger von der FDP zur Bierprobe und Politik.
Wow. Das ist in ganz München plakatiert. Haben wir irgendwie Zuschauer geschickt und auch Klaas gestern ganz aufgeregt. Ey, hast du das schon gesehen? Ich so, ja, habe ich auch schon gesehen. Harald ist jetzt irgendwie unterwegs im FDP-Fahrwasser und macht jetzt Wahlkampf in München.
Ja. Pressesprecher für eine für Bierproben. Wollen wir da nicht hin am 13.04.?
Das ist, glaube ich, gar nicht live. Das ist irgendwie online. Online, bierprobe.ts2021.de. Unter der Überschrift Zukunft braucht Macher trifft Harald Schmidt auf den Bundestagsabgeordneten Thomas Sattelberger von der FDP. Wahrscheinlich im Zuge des Bundestagswahlkampfs. Und Thomas Sattelberger sieht so ein bisschen aus, als hätte er so ein alles Dalai Lama Outfit an.
Ich dachte erst, Harald Schmidt trifft den Dalai Lama zur Bierprobe, weil das Bild genauso aussieht wie beim Dalai Lama mit Brille jetzt allerdings.
Es ist halt schwierig. Du bist über 60. Die Fernsehkarriere, die 90er Jahre sind vorbei. Auf Podcasts hast du keinen Bock. Verstehst auch nicht so richtig, was im Internet los ist. Was machst du denn da mit der ganzen Zeit? Geld hast du auch genug? Bei Tommy weiß ich gar nicht, ob er genug Geld hat.
Tommy bestimmt. Ich werde auch mit 50 aufhören, so wie Habeck Kerkeling, obwohl ich dann bestimmt nicht genug Geld haben werde. Das wird dann noch spannend.
Aber ganz kurz, 50 ist doch gar nicht mehr so lange hin.
Drei Jahre noch. Drei Jahre mache ich noch und dann mache ich so nicht Hildegard Knief, Marlene Dietrich. Kaufe ich mir irgendwie eine Wohnung und lasse mich nur noch telefonisch irgendwie mit Leuten ein und werd nicht mehr gesehen bis zum Ende meiner Tage.
Das kannst du trotzdem noch mit dem Podcast verbinden. Also jetzt fang nicht an mit so 50, bis 50 mache ich noch.
Ich finde mit 50, Podcast ist ein Jugendmedium und wir sind irgendwann zu alt dafür. Wir müssen die Bühne freimachen für jüngere Leute.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Wenn die Zeit gekommen ist, machen wir die Bühne frei, wie sich das gehört. Ich glaube.
Und wie lange halten wir das noch aus miteinander?
Das ist richtig.
Manchmal habe ich das Gefühl, du schämst dich für mich.
Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe mich noch nie für dich geschämt. Ich habe mich oft schon über dich geärgert, aber geschämt habe ich mich noch nie.
Manchmal habe ich das Gefühl, du willst mir Maulkorb verpassen.
Nee.
Der Flurfunk.
Nee, ich denke manchmal, wenn ich bei dir anrufe und ich gerade beim Scheißen irgendwie bei FaceTime sehe, dann denke ich mir...
Ich habe dich neulich aber auch beim Scheißen bei FaceTime.
Ja, aber das kann nicht sein, weil ich eigentlich gar nicht mehr scheiße, seit ich beim ZDF einen Vertrag unterschrieben habe. Das geht alles direkt in die Sendung. Das darf ich gar nicht mehr.
Nee, ey,
aber mit Harald ist wirklich eine Geschichte, ist fast so ein bisschen traurig wie mit Tommy. Der Einzige, glaube ich, der seine Schäfchen echt im Trocknen hat, weil er ein wirklich echter Geschäftsmann ist, ist natürlich Günther Jauch. Das ist der Dagobert Duck der deutschen Showbranche. Der muss eigentlich gar nicht mehr im Fernsehen auftreten. Der macht das, glaube ich, nur um irgendwelche geschäftlichen Verpflichtungen hinter die Kulissen.
Ja, dafür ist er aber auch ein kalter Fisch. Also der könnte jetzt, wenn das hätte er nicht hinbekommen. Oder DSDS. Der hat sich einfach immer die richtigen Sachen ausgesucht, wo er wusste, da bin ich gut, das ist mein Metier. Der hat einfach immer sehr, sehr geschmackvoll gehandelt. Im Gegensatz zu Thomas Gottschalk, der ja auch in komischen Talkshows in letzter Zeit aufgetaucht ist und ähnlichen Sachen. Aber mein Gott, ich glaube, ich merke es ja selber mit dem Älterwerden, umso älter du wirst, umso mehr wird es dir auch scheißegal, was irgendwie, ob das jetzt alles gut ist oder nicht, sondern du willst irgendwie am Leben bleiben und noch ein bisschen Unterhaltung haben und ich sag auch nicht irgendwie vor dir hin vegetieren. Und ich glaube, deswegen gehen auch Musiker immer noch auf Tour und machen immer noch so eine Sachen jenseits der 70, weil man will einfach nicht so verrotten. Das ist der Grund, warum man das macht. Und Tommy kommt halt aus dem Fernsehen und will im Fernsehen bleiben. Und das wird dir vielleicht auch, die Frage musst du dir auch stellen, wenn du 60 bist.
Ich glaube, also ich habe immer gesagt, schon mit Mitte 20, ich finde es eigentlich eine ganz charmante Vorstellung, vor den Augen von Leuten zu verwelken, also quasi wie ich meinen Verwesungsprozess übers Fernsehen zu gestalten. Und ich finde es eigentlich ganz reizvoll. Ist, lustigerweise, ich habe jetzt so die ersten, mal wieder, seit langem wieder mal Sachen von vor 10, 15 Jahren geguckt im Fernsehen, was ja echt, auch das habe ich ja, ist 15 Jahre her, dass ich angefangen habe, ja. Schon ganz schön lange her. Und das ist schon, da hat sich schon einiges getan. Weniger Haare, viel mehr Falten, da ist viel Leben ins Gesicht gekommen. Die Zähne werden langsam so ein bisschen, dass man sich überlegt, ach, was macht man jetzt damit und so. Das ist schon echt cool eigentlich. Also ehrlich gesagt, finde ich das gar nicht schlecht.
Ich habe mir ein YouTube-Video vom Konzert von mir aus dem Jahre 2004, es gibt so ganz alte Sachen von mir, 2004, 2005 angeguckt und denk so, krass, 16 Jahre und du laberst immer noch die gleiche Scheiße wie damals auf der Bühne. Also wirklich, ich habe da wahnsinnig viel geredet, viele, also hat mir jemand zugeschickt, der so Sachen gefunden hat, aber ich weiß nicht, ob ich das alles in der Öffentlichkeit austragen will.
Ach komm, ganz ehrlich, du hast doch gerade dein komplettes, ich sag mal, geschäftliches Desaster mit dem Hausboot auf die Bühne gebracht. Das ist doch, am Ende ist es doch der Job. Am Ende ist es der Job. Ich finde, man sollte dosieren, wie viel von sich man preisgeben möchte.
Darüber wollte ich mit dir reden noch heute. Genau darüber wollte ich mit dir reden. Was man preisgeben will. Das machen wir gleich. Wir machen mal ganz kurz einen Song an, weil ich muss mal ganz kurz.
Groß.
Ich muss Juri füttern. Es ist nämlich 21.17 Uhr. Normalerweise wird der Junge um 20 Uhr gefüttert und mir fällt gerade ein, ich habe ihm noch gar kein Essen gegeben und er sitzt hier vor meiner Tür. Das darf ich mal kurz machen. Und ja, zwischendurch hört ihr natürlich Danger Dan euch an und dann noch ein Song, der auch ein Klassiker ist, meiner Meinung nach, von der Band Midlake, Roscoe. Das war eine Platte, die kam 2006 raus und hat mich so umgehauen wie diese Arab Strap Platte gerade. Kann ich jedem nur empfehlen, wer sie nicht kennt, die erste Midlake Platte. Hört euch den ersten Song Roscoe an und dann packe ich noch jemanden auf die, eine Newcomer. Wir wollen ja immer Leute fördern. Kim Nolan heißt der Mann, hat mir eine nette E-Mail geschrieben und hat gerade einen Song gemacht, der heißt, wie heißt denn der? Bell and You, glaube ich. Bell and You heißt der Song. Eine Huldigung an Bell and Sebastian. Und genau, den packe ich auch auf die Fidi und Bumsi-Liste.
Genau, und wir sind gleich wieder da und dann unterhalten wir uns über die Dosierung von, wie gibt man eigentlich, wie viel von sich preis und warum eigentlich? Warum gibt es einen Anlass für irgendwas? Oder?
Ja, das geht mal. Erzähl ich dir gleich alles.
Alles klar, bis gleich bei Fest und Flauschig. Hier bei Spotify.
Wenn ich es richtig verstehe, wenn in diesen Momenten in verschiedenen Ländern der Erde Kinder aus den Händen pädophiler Netzwerke befreien.
Das ist doch so eine positive Nachricht. Warum weiter denn da eigentlich?
Das ist eine gute Nachricht eigentlich, wenn es nicht alles so traurig wäre.
Ja. Willkommen zurück bei Fest und Flauschig. Es ist der 28. März 2021. Immer noch der 28. März. Es ist immer noch Sonntag. Entweder nachts oder morgens oder tagsüber. Vielleicht auch Montag bei euch oder Dienstag.
Ihr seid auf dem Stepper. Ihr macht gerade rum mit eurem Partner. Ihr schneidet euch gerade einen Obstsalat. Vielleicht seid ihr auch gerade dabei, Workout zu machen. Oder ihr macht ein schönes Bild. Oder ihr macht ein Puzzle. Ja. Was auch immer ihr macht, wir sind euer Begleiter heute an diesem Sonntag oder am Montag.
Malt doch mal wieder was. Das ist so eine Sache, wenn man nicht nach der Schule, weil man so viel gekifft hat, in die Welt der bildenden Künste abtaucht, in irgendeine komische Kunstuni geht und dann sein Leben lang unter prekären Verhältnissen mit Ölfarbe rumkleckert, in der Hoffnung, dass eines Tages mal irgendwie der große Durchbruch kommt, ist das was, was man eigentlich nie wieder macht nach der Schule. Malen. Einfach mal was malen.
Bei vielen Künstlern im Spätherbst kommt die Malerkarriere. Siehe Otto Walkes, siehe Frank Zander, siehe Udo Lindenberg. Alles Leute, die malen. Wann ist es bei... Bist du Maler?
Ich liebe malen. Und ich bin auch ein Sammler. Soll ich ganz ehrlich was sagen? Ich habe mir ja kürzlich so eine wunderschöne, in Berlin so eine wunderschöne riesige Villa am See gekauft. Und weißt du, was ich für Bilder sammel? Ich kann von mir behaupten, ich habe die zweitgrößte Sammlung von Bildern von Vaginas in meinem Haus am See. In Berlin.
Vaginas.
Richtig viele Vaginas. Riesengroß. Das größte ist 12x15 Meter groß.
Und das ist warum fasziniert dich dieses Geschlechtsteil so?
Es geht eigentlich nur darum, dass ich eines Tages die größte Sammlung haben möchte von Bildern mit Vaginas. Wer die hat, verrate ich nicht, ist aber auch ein bekannter Mensch.
Und ich möchte das immer so als Side-Information so. Der hat ja auch übrigens die größte Vagina.
Das möchte ich gerne, dass eines Tages das in meinem Wikipedia-Eintrag drin steht. Hat die größte Vagina-Bildersammlung der Welt. Und das ist natürlich unangenehm, wenn Gäste kommen bei Cocktailpartys, auch wenn Kinder mal kommen oder so, ist immer unangenehm, man muss sich rechtfertigen.
Ist Kunst.
Und da du schaust quasi in die klaffende, gespreizte Vagina rein, es ist Kunst. Das kann ich immer sagen. Es ist mir selbst ein bisschen unangenehm. Ich habe irgendwann mal angefangen und das ist so, wie wenn Leute irgendwie anfangen, Plüschtiere oder Weihnachtsmänner zu sammeln oder ich bin irgendwie Schildkröten sammeln oder ich bin Fan von Koalabären und dann kriegst du immer Koalabären geschenkt. Und irgendwie, als ich das rumgesprochen hat, Janni sammelt Bilder von Vaginas, Öl, in allem, Aquarell.
Aber ja, immer welche Geschenke bekommen. In Emden gibt's das Otto-Haus und in Berlin gibt's das Vagina-Haus von Jan Böhmermann.
Genau.
Und zwar am Wannsee, ne? Oder wo ist
am das? Am großen Wannsee, ja klar. Ich am wohne neben den, Wannsee. Neben den Sanva-Brüdern habe ich so eine, ich nenne die Casa Spotify. Die ist komplett in grünem Smaragd, aus grünem Smaragd gemacht.
Ich wollte kurz noch erzählen, weil wie viel gibt man von sich preis? Das war ja, ja eben das
so,
Thema.
Jetzt habe ich wieder so viel von mir persönlich preisgegeben.
Du hast schon wieder so viel preisgegeben von deiner Villa. Das gibt wieder richtig Shitstorm. Ja. Ich hatte Besuch das erste Mal seit Ewigkeiten, bevor ich hier völlig vereinsame. Daniel Ryan Spalding, den du ja auch inzwischen kennst, der ja in deiner Sendung aufgetreten ist, hat mich zum Brunch besucht, 2 Tage nach seinem Geburtstag. Oh, er hat sich schön. Selber fast eingeladen. Er meinte, can I come to the brunch? It's my birthday. Und dann 2 Tage später haben wir uns endlich kennengelernt. Ich darf mit vollem Stolz sagen, dass ich, glaube ich, der erste Prominente war, der jemals was von ihm gepostet hat, irgendwie vor 2-3 Jahren auf meiner Facebook-Seite. Mhm. Und ihn wirklich sehr schätze für seinen Humor. Und dann habe ich eine Insta-Story gemacht von meinem Tisch, wo ich Essen aufgebaut habe und meinem Wohnzimmer. Und ich dachte, ey, scheiß drauf, kannst du ja mal machen, obwohl ich da eigentlich relativ, also nicht so viel Bock drauf habe. Und dann kam es nämlich unfassbar viele Nachrichten mit Leuten, guck mal, den Teppich habe ich auch. Hast du da etwa einen Globus-Bar? Was ist denn das für eine CD? Guck mal, da in der Ecke, mach doch mal deine Tische wieder sauber. Mach doch mal das. Guck mal, da ist aber ein Fleck drauf. Mhm. Und so viele Sachen, dass ich dachte, nee, das will ich irgendwie nicht. Und auch Leute, die eindeutig sich das öfter angeguckt haben müssen und dann so Pause machen. Dabei ist es ein scheiß normales Wohnzimmer vom ganz normalen Vollpfosten. Und dann habe ich so gedacht, nee, irgendwie will ich das doch nicht und hab's noch ein paar Stunden wieder runtergenommen. Und das ist das Problem. Ich finde es unangenehm, wenn Leute Sachen kommentieren aus deinem Privatleben. Da werde ich nicht mehr, komme ich nicht mit los. Und dann habe ich gestern Abend noch mich mit Edward Snowden unterhalten privat.
Hey, Handy Eddie, wieder.
It's me, Olli. Mit einem Pay-Handy nur, weil er in Russland ist. Nee, und es gibt so ein Ding von ihm, Everybody Needs to Know. Und das hat mich so dermaßen runtergezogen, weil es einfach darum geht, was nun mal das Thema, was ist auch, was wir schon öfter hier haben, was macht das Handy mit einem, was macht diese moderne Welt mit einem? Willst du in dieser Welt leben? Bist du glücklich mit den Möglichkeiten, den du hast? Und das hat er auf einer so guten Art und Weise, finde ich, in einem 10-minütigen Dialog so erzählt und so seine Sicht der Dinge. Und ich halte den wirklich für einen fähigen Typen, was viele Sachen angeht, von denen der Ahnung hat. Und es ist so ein deprimierender Monolog gewesen, dass man denkt, man hat sich sowieso schon vor langer Zeit versklavt. Und jetzt springe ich ein bisschen im Thema, aber das ist das Ding. Man gibt Sachen von sich preis, man ist davon genervt, dass man das A macht, dann ist man genervt, dass das Feedback so ist, dann sollte man es einfach lassen. So wie du es ja wahrscheinlich auch machst und so. Aber das ist ja das Problem. Man macht Sachen gerade oder man hat Möglichkeiten und eigentlich hasst man sie. Und das ist so ein bisschen die Quintessenz seines ganzen Dialoges.
Ja, vor allem, wenn du anfängst, Sachen zu posten und irgendwann dann so eine gewisse Prominenz einsetzt und Leute dann anfangen, erstmal Dinge nicht rein zu projizieren und das zu verknüpfen mit den wenigen echten privaten Informationen, die du über dich preisgibst, dann ist das schon was, wo man sich, glaube ich, schnell total nackt fühlen kann. Und ich bewundere das überhaupt, dass du überhaupt ein Wohnzimmer hast, was so aussieht, dass man das vorzeigen kann in deinen herrschaftlichen Gemächern da, in Olli, im Schloss von Schulz, in dem du da lebst. Ich habe Wohnverhältnisse, wo ich wie so
die will
wie
man
so
gar nicht sehen.
Wie so ein Nomade.
Bei dir.
Ich hätte gar nicht ein Wohnzimmer, was groß genug ist, um deine Kamera aufzustellen, dass man überhaupt irgendwas sehen würde.
Ein paar Mal war ich ja bei dir, war immer sehr ungemütlich, das muss ich wirklich sagen.
Ja, und das ist für mich so der Schutzmechanismus. Ich mach's mir privat so ungemütlich, auch die persönlichen Verhältnisse, dass das eigentlich nichts ist, wo irgendwie einer auch, selbst wenn man sehen würde, irgendwas von hätte. Es ist irgendwie einfach kalt und abstoßend, würde ich einmal ganz von
aber aus mal ganz kurz so nochmal zurück zu, ich weiß auch nicht, aber wenn du was ändern könntest an dieser ganzen Social Media, an dieser ganzen Medienwelt, was würdest du ändern, fragt man sich. Man hat ja irgendwas vorgegeben bekommen. Man hat Instagram, man hat Facebook, man benutzt all diese Plattformen.
Die Algorithmen, die abschaffen oder offenlegen, transparent machen, dass man weiß, warum man die Dinge angezeigt bekommt, die man angezeigt bekommt. Und ich möchte auch ganz klar sagen, was ich von mir preisgeben möchte und auch an so große Konzerne schicke und was nicht. Und da möchte ich ganz klar nicht eine AGB. Weißt du, wenn du dich bei Facebook anmeldest, hast du eine allgemeine Geschäftsbedingung, die ist 7 Seiten lang. Niemand liest sich die durch. Und jetzt mal
nur rein. Das ist es, genau darauf kommt er auch zu sprechen. Das sind ewig lange irgendwelche Geschäftsbedingungen, die keiner sich.
Ja, aber wie
du
kann
klickst
ich,
sofort.
Ganz juristisch. Und wie kann man, nur ja. aus juristisch, nur ganz blöd juristisch argumentiert. Wie kann eine allgemeine Geschäftsbedingung gültig sein, die so kompliziert ist, dass kein normaler Mensch weiß, welches Geschäftsverhältnis er da eigentlich eingeht? Das ist von vorn, das ist Überrumpelungstaktik. Letztlich ist das eigentlich Betrug.
So, also ja, es ist, und das große Ganze ist, dass wir schon sehr, sehr lange überrumpelt worden sind, weil wir gar nicht irgendwie, wir benutzen diese Sachen, wir benutzen die Gefühle, die dadurch entstehen, beziehungsweise wir haben Gefühle, die durch entstehen, durch diese ganzen Plattformen, durch diese ganzen Sachen. Wir sind genervt davon, dass irgendwelche Sachen rauskommen oder das Handy dir was anzeigt, über das du gerade 5 Minuten vorher geredet hast. Aber es ist schon lange irgendwie das Kind in den Brunnen gefallen und das ist ja, so eine deprimierende,
Ich glaube, das ist ein langer Prozess, also die Demokratisierung von Informationen. Weg mit den Gatekeepern und Redaktionen und jeder kann sich selbst im Netz produzieren, kann selbst was sein, kann selber publizieren. Das ist ein Prozess, der irgendwann dazu führt, dass neue Steuerungsmechanismen eingeführt werden. Aber bis die da sind, bis die gesellschaftlich anerkannt sind, bis es Gesetze gibt und Regulierungen, dauert das einfach. Das ist einfach, wir sind mittendrin in einer Revolution. In, ich glaube, der dritten großen Revolution, die Ersetzung und Vernetzung des menschlichen Geistes durch Computer und Algorithmen. Und ich glaube, dass wir das, was wir jetzt als Unvollkommenheit spüren, dass das eine Geschichte ist, wo man gegensteuert und dass es irgendwann wieder besser wird. Und dann, also ich bin aber auch optimistisch. Ich glaube, dass tatsächlich die Kraft im Internet am Ende überwiegen
aber es
wird.
Geht halt, oder diese Versklavung, die man sich selber angeeignet hat, indem man morgens als allererstes das Handy nimmt und guckt, was überhaupt los ist, bevor überhaupt das Gehirn richtig eingeschaltet ist.
Ich weiß noch, wie früher bei meinem Vater zu Hause, wie der die Zeitung gelesen hat, der war einfach eine halbe Stunde morgens nicht ansprechbar. Das ist doch früher mit anderen Medien exakt genauso gewesen. Und wie wichtig Radionachrichten waren.
Kommt auf dein ganz klar, also ich lese ja auch morgens Nachrichten übers Internet, so ist es ja jetzt nicht, das meine ich nicht, aber es geht ja auch darum, dass du halt als junger Mensch, du bist ja halt noch nicht so Nachrichten fixiert oder sonst was, sofort damit aufwächst eigentlich, dass dieses Telefon dein Ein und Alles ist. Das will ich jetzt auch gar nicht jetzt zum großen Thema machen. Auf alle Fälle ist es nun mal so, dass viele Sachen von uns abgenickt worden sind, gesellschaftlich, die man nicht durchdacht hat, weil es natürlich auch neu war und so. Und
ich glaube, dass
du hast vollkommen recht, es wird sich hoffentlich ändern. Vor allem sehe ich das auch bei meiner Tochter oder so, genau. Dass die gar kein so ein Interesse dran haben, dass, glaube ich, eine neue Generation an Menschen kommt, die sieht, ey, die hauen sich dir die Köpfe ein, aber kommen zu keinem Argument im Internet und sind die ganze Zeit da irgendwie dran. Das wird wahrscheinlich irgendwann eine Veränderung geben, aber ich lebe ja nun mal im Hier und Jetzt. Ich muss mich ja um das Jetzt und Hier kümmern. Und dann ist das doch, guck dir das mal an, Everybody Needs to Know von Edward Snowden, so ein Dialog, Monolog, der 10 Minuten geht. Ich fand das sehr aufschlussreich, allerdings auch sehr deprimierend. Und dann habe ich an der Bushaltestelle eine Frau gesehen, die hatte so ein Handy, wo mit so einem Ding hier drum, also so ein Band, wo nur das Handy dran war, damit man immer sofort telefonieren kann, weil es einfach so, und das fand ich auch
wie so ein Brustbeutel oder sowas.
Das ist genauso wie, ich habe mir auch nie eine Stange Zigaretten gekauft, obwohl ich Raucher war, weil ich mich nicht so versklaven wollte. Ich dachte einfach, ne, und genauso mache ich mein Handy nicht irgendwo dahin, damit es immer greifbar. Es ist so eine Art von sich dem Ganzen, also zu beugen.
Ich habe in meiner Facebook-Timeline letztens sogar so eine Box gesehen, die sich Familien kaufen können, wo man dann beim Essen, alle legen dann ihre Telefone da rein, dann wird die Box zugemacht, damit man das nicht hört und keiner ans Telefon geht, damit die Familie mal so für einen begrenzten Zeitraum Zeit hat ohne digitale Geräte. So schlimm, so schlimm wird es nicht kommen und ich glaube allein schon die Generation, die jetzt so nach mir kam, als Digital Native, der damit aufgewachsen ist und der quasi, wenn ich damals irgendwie Bock drauf gehabt hätte und einen Plan gehabt hätte und irgendwie die Kapazitäten dafür gehabt hätte, wäre ich ja auch, bin ja der gleiche so Elon Musk Generation. Wenn man, weißt du, ich denke auch mal, wenn ich damals die Idee gehabt hätte von einem Versteigerungshaus Anfang der Nullerjahre oder Ende der 90er Jahre, dann hätte ich jetzt auch Raketen irgendwie von, keine Ahnung, von Berchtesgaden in die Luft geschossen. Aber ich habe halt damals einfach viel masturbiert und mich für Radioreportagen interessiert.
Radio, beim Masturbieren
genau.
Radio
und gehört Elon dabei. Musk und diese ganzen digitalen Pioniere, das ist ja alles noch nicht so wahnsinnig lange her.
Die haben es auch Jahre. Gemacht.
Die und die Generation, die danach kam, also Leute, die in den 90er Jahren geboren wurden, die gehen ja schon mal ganz anders mit Internet um. Alleine, dass sie im Internet niemals ihren echten Namen angeben. Ich habe einfach angefangen mit meinem echten Namen, weil es gab ja niemanden. Das war echter Name
ist jetzt geschrieben. Macht man nicht mehr, ne?
Macht natürlich also nicht mehr. Und auch, dass es Leute gibt, wenn du mit deinen echten Namen angibst und dich bewirbst, du hast auf jeden Fall 7 Avatare mit irgendwelchen anonymen Namen, damit du im Netz einfach Quatsch machen kannst. Dinge, die ich überhaupt nicht verstanden habe und auch nie brauchte. Und jetzt geht's ja eh nicht mehr, beziehungsweise es geht natürlich noch, aber der Spaß ist viel größer jetzt unter meinem echten Namen. rumzutrollen, was ein bisschen mehr knallt.
Und du kannst es dir leisten.
Und die Generation, die dann danach kam, also Leute, die dann ab 2007 und jetzt noch später geboren wurden, ich glaube, die werden nochmal anders mit dem Netz umgehen und nochmal so ein bisschen, ehrlich gesagt, was ich über meine Eltern gedacht habe, wie die Fernsehen oder Zeitungen rezipiert haben, ich glaube, so reden unsere Kinder eines Tages über uns und werden das über uns denken. Meine Eltern haben nur am Handy gehangen. Die haben sogar während des Autofahrens aufs Handy geguckt. Würde man heute auch nicht mehr machen, sagen die dann in 20 Jahren in ihren Podcasts.
Dabei rauchen die wieder. Dafür haben die wieder mit dem Rauchen angefangen, weil es dann so ein Retro-Drink ist.
Ich kann mir vorstellen tatsächlich, dass diese Manufakturisierung von so Industrieprozessen, also wieder hin zur kleinen Werkstatt und hin zum Ursprünglichen, zum Authentischen, dass das irgendwann wieder dazu führt, dass man sich mit Drogen wieder wegballert oder einfach mal im VW-Bus durch, keine Ahnung, durch Italien fährt.
Ich habe gestern Bericht gesehen, dass momentan die Drogenkonsum extrem wieder angestiegen ist, weil die Leute zu Hause sitzen. Da denke ich mir,
ach so, ich dachte, weil der Bild-Chefredakteur am Montag wieder an seinem Schreibtisch sitzt.
Nee, der hat jetzt einen Aufpasser.
Wirklich?
Der hat jetzt jemand dabei ist. Und zwar den Glatzkopf, der früher bei Udo Lindenberg immer, Eddie Kante, der immer bei Udo Lindenberg dabei war, weißt du?
Ja, wie gesagt, das Hilfsangebot gilt nach wie vor. Wir reichen jedem die Hand, auch wenn jemand in der Bildredaktion unzufrieden ist. Schreibt uns eine Insta-Nachricht. Wir holen euch da raus, ganz ehrlich. Wir haben Kontakte in den ersten Arbeitsmarkt. Teilweise es sind Jobs, wo man wirklich sich nicht viel umgewöhnen muss, wo man aber wirklich mit Ehre morgens hingeht und wirklich auch stolz wieder vom Arbeitsplatz zurückkehrt. Man muss nicht in so Verhältnissen leben. Das muss man nicht.
Muss man wirklich nicht. Meldet euch bei uns und erzählt uns noch intime Details aus eurer Arbeitszeit bei Bild, die wir dann hier vorlesen können. Seid unsere Fest- und Flauschig-Reporter. Früher Bild-Reporter, jetzt ja. Fest- und Flauschig-Reporter.
Und wir verteilen aber keine 500-Euro-Scheine, sondern bei uns gibt's einfach, wenn es gut läuft, mal eine Erwähnung, aber wir lesen den Namen dann falsch vor. Oder wir vergessen euch einfach. Auch das kann ja irgendwie auf eine Art, wie so ein Lob verstanden werden. Ja. Olli, ich habe noch eine, ich muss eine ganz kurze politische Sache, ich möchte mit dir eine Wette abschließen. Und zwar geht es um die Spitzenkandidaten für die Kanzlerschaft. Ich hab diese Woche, während du Edward Snowden geguckt hast, habe ich mir nochmal wirklich ein 90-minütiges Stück deutsche Geschichte reingezogen. Das kann ich nur jedem empfehlen. Es ist in 4:3 in sehr schlechter Qualität bei YouTube. Und zwar die Elefantenrunde nach der Bundestagswahl 2005, wo Gerhard Schröder...
Die habe ich auch neulich gerade geguckt, wirklich. Angesoffen saß es und die Welt nicht mehr verstanden hat.
Also, Gerhard Schröder, man muss wirklich sagen, ich glaube, der Weißweinpegel war relativ, Weißbierpegel, der war relativ hoch. Gerhard hat auf jeden Fall ordentlich mal schon einen drin gehabt. So einen schönen Nordhäuser Doppelkorn-Fähnchen baumelte ihm schon vor der Kanzlervisage.
Ja, das werden wir alles später nochmal besprechen. Ja,
Hartmann von der Tann, den habe ich noch kennengelernt als Chefredakteur der ARD in den legendären, ich glaube, zweitäglichen Chefredakteurskonferenzen innerhalb der ARD. Der war der Guru der ARD, vor dem hatten immer alle Angst früher. Der saß, glaube ich, in München, war Chefredakteur der ARD. Und der großartige Nikolaus Brender, der Chefredakteur des ZDF, der Mann mit Schnurrbart. Die beiden sitzen nebeneinander in der Elefantenrunde, so hieß das damals noch, weil das war nicht ausgelegt, dass da eines Tages mal eine Frau sitzt. Da saß nun aber Angela Merkel neben diesen ganzen Männer-Egos. Edmund Stoiber ganz links, daneben Angela Merkel, daneben Guido Westerwelle, damals FDP-Vorsitzender. Ja. Daneben Gerhard Schröder, Joschka Fischer und ich glaube Lothar Bisky, der Erfinder des Biskin. Damals noch für die PDS/WASG/Die
Linke. Stimmt, Fischer war da ja auch noch.
Das war der Jogging-Fischer. Das war der dynamische, drahtige, nicht der aufgequollene.
Nach der achten Hochzeit, genau. Der
nochmal neu angefangen hat. Nicht der Rotwein-Fischer, den man jetzt so durch Berlin torkeln sieht, durch Charlottenburg immer. Auf jeden Fall war die Situation nach der Bundestagswahl 2005 folgende. Die Koalition aus Rot und Grün, also Fischer und Schröder, hatte keine Mehrheit mehr. Gerhard Schröder hat aber noch darauf gesetzt, dass sich am Abend aus irgendwelchen wunderlichen Gründen vielleicht nochmal die Forschungsgruppe Wahlen auch nochmal Weißwein reinzwirbelt und die Zahlen in seine Richtung manipuliert. Das ist allerdings nicht passiert, sondern es war ziemlich klar, die klaren Köpfe an dem Abend, Guido Westerwelle, Edmund Stoiber, auch erstaunlich klar und Angela Merkel saß da wirklich...
Sehr zurückhaltend saß die da, weil die auch ein bisschen von dieser ganzen groben Art von Schröder, der da wirklich so souverän irgendwie
der war nicht so
geleilt hat, dass das auf alle Fälle noch alles geklärt wird. Sowieso.
Man muss sagen, Westerwelle hat das schon genau gecheckt und er hat ihm rhetorisch dem Schröder echt die Hose runtergezogen, was nicht schwer war, weil Schröder, glaube ich, echt lattenstramm war an dem Abend. Fischer hat sich total geschämt. Der hat, glaube ich, gesagt, mit jedem Wort, was ich jetzt in Richtung Gerd positiv sage, schwinden meine Chancen, irgendwie noch Jamaika-Koalition zu machen. Ich sag mal lieber gar nichts. Und er hat wahrscheinlich auch als einziger gerochen, direkt neben Schröder. Und das war der Abend, an dem Gerhard Schröder gedacht hat, auf gar keinen Fall werden Sie Kanzlerin, Frau Merkel. Im Nachhinein wissen wir, sich natürlich anders rausgestellt hat. Und ich komme deswegen drauf, das habe ich gesehen und danach habe ich mich gefragt, es ist ja jetzt im Grunde genommen, also Olaf Scholz, der Zombie-Kanzler der SPD, der hat's ja schon, er macht's auf jeden Fall, der will schon mal. Die Grünen, das ist jetzt die große Frage. Wer wird es?
Doppelspitze. Habeck wird's natürlich.
Es ist eine so gut, es ist eine so gut, wirklich, meinst du wirklich, dass der fahrige Kinderbuchautor und nicht die straighte, no-nonsense 40-jährige Managerin die Kanzlerkandidatin wird? Ich hatte diese Woche, hatte ich den Impuls, meine Wette abschließen zu wollen. Ich würde gerne mit dir wetten. Und ich würde sagen, ich wette auf Annalena Baerbock. Eine 40-jährige Kanzlerin mit klarem Blick, die
sagt, obwohl es passt gerade auch in den sogenannten Zeitgeist, auch wenn das jetzt gar nicht so bewertend sein soll, aber es kann gut sein, hast du vollkommen recht.
Überleg mal, nicht? Also Robert Habeck wirklich, finde ich super, auch wie er sich klamottenmäßig jetzt ein bisschen irgendwie in Richtung seriös orientiert.
Und er selber ist auch bescheiden, er findet sich nur so mittel.
Genau. Nee, also ist, ich glaube, ein total netter Typ, hab den einmal kennengelernt, ist total nett, aber ich weiß nicht, ob man nicht als Kanzlerin oder als Kanzler in einer Position ist, wo nett sein eigentlich das Letzte ist, was man braucht.
Ja, meinst du nicht, in schwierigen Zeiten braucht man mal wieder jemanden, der so ein bisschen dominanter auftritt? Das Volk schreit nach jemandem mit einer strengen Hand.
Nee, ich glaube einfach, du kannst als Kanzler, du bist ohnehin dann, du bist so, angenommen, stell dir mal vor, Olli, du würdest jetzt da kurz davor sein, wirklich realistisch Kanzler zu werden. Ja. Erstmal musst du, glaube ich, 3 Tage bei Facebook abhängen und die ganzen alten Einträge löschen.
Nicht nur, das sind mehr als 3 Tage, auf alle Fälle. Du musst einiges machen. Genau. iCloud-Speicher löschen.
Du musst ja dann wirklich ein ganz neues, du musst ja auf einmal hast du die Last, ein neues Land Image zu repräsentieren. Du musst ja auf einmal was ganz anderer Typ sein. Du bist ernster.
Ich würde mir vorher den Kiefer machen lassen, dass der mehr nach vorne steht und mich noch ein bisschen, das ist das Problem, weil ich ein fliehendes Kind habe. Da würde ich mir vorher den Kiefer machen lassen, um wirklich wie ein Elder Statesman auszusehen. Statement.
Da hast du dann hinter so ein Clint Eastwood-Kind, was überhaupt nicht zu
hören. Genau, nur so, rede auch dann nur noch so.
Ey, letztens, als du da gesessen hast, als du die Mütze aufhattest, du siehst einfach aus wie Montana Black.
Ich kann den 1:1 nachmachen. Aber ich habe keinen Bock nochmal auf einen Shitstorm. Der hat die Kinderarmee hinter sich. Das mache ich nicht nochmal. Aber ich sehe wirklich, ich habe das nochmal zu Hause vom Spiegel kontrolliert. Ich kann 1:1 aussehen wie Montana Black. Brauch nur die Tattoos im Gesicht.
Naja, ich glaube auf jeden Fall, wenn einer von uns kurz davor ist, Bundeskanzler zu sein. Also es ist ja wirklich, stell mal vor, im Hause Habeck, Baerbock, die haben ein gemeinsames Büro, habe ich diese Woche im Spiegel gelesen. Das ist gar nicht möglich, dass sie sich bis zur Wahl zerkrachen. Die machen alles jetzt gemeinsam. Und da wirklich, das ist glaube ich so ein bisschen, es kehrt dann in so einem gewissen Kreisen so eine leichte Feierlichkeit ein, weil man weiß, ach du Scheiße, ich lass mich gleich ausrufen zum Kanzlerkandidaten. Und ich glaube schon, dass das was mit einem macht. Und ich glaube schon, dass das, ich meine, Annalena Baerbock ist wahnsinnig jung, sie wäre die jüngste Kanzlerin, Kanzlerkandidatin, glaube ich, ever in der Geschichte der Bundesrepublik. Aber überleg mal, wenn du die Wahl hast zwischen Laschet, Olaf Scholz und wer tritt an für die Linken?
Und einer jungen, dynamischen Frau, dann würde ich doch, ja.
Also ich kann mir schon, und immer, wenn ich die in der Talkshow sehe, denke ich so, ja.
Aber hatte die nicht gerade diesen Shitstorm, weil sie gesagt hat, dass sie als Kind gerne Indianerhäuptling geworden wäre?
Das war,
hast du das mitbekommen? Nee, es war eine andere. Eine Grünen-Politikerin hat gerade gesagt, und da musste sie sich öffentlich entschuldigen, weil sie Indianer gesagt hat.
Ach so. Ja, aber ich kann mir, also ich würde auf jeden Fall gerne mit dir wetten, und ich würde sagen, wirklich lockern Honey auf Annalena Baerbock. Und zwar eher aus so ein bisschen wishful thinking. Ich fände es, glaube ich, die spannendste Kanzlerkandidatur, wenn du wirklich diese alten GroKo-Zombies da noch hast und Laschet irgendwie versucht, mit 2 Kilo Pulverlöscher die CDU irgendwie einigermaßen die Brände da zu löschen, die da gelegt worden sind in den letzten Wochen von Leuten.
Aber der CDU kann nur einer Kanzlerkandidat werden, das ist meiner Meinung nach Laumann, der will aber nicht, hat keinen Bock drauf. Der kommt,
du riechst den Mettwurstgeruch schon, bevor er den Raum betritt.
So, wir haben Probleme, aber ich habe immer einen kleinen Aufschnittteller mitgebracht. So, hier mit,
wo ist das Problem? Der verteilt auch noch Schellen, wenn einer irgendwie 7,5 Millionen Euro einsteckt wegen Masken und so. Ey, aber ich glaube ehrlich, die Grünen haben echt Glück, dass sie gerade nicht in der Regierung sind, weil sonst hätten wahrscheinlich auch irgendwelche komischen Masken-Deals da am Dreck am Stecken. Und ich glaube, so Fresh Start, 40-jährige Kanzlerin, so ein bisschen Skandinavien-Feeling, dann haben wir irgendwie die neuseeländische Ministerpräsidentin wird eingeladen, die finnische Ministerpräsidentin, diese ganzen jungen, taffen, gut organisierten, tollen politischen Frauen. Ich fände das wahnsinnig angenehm. Und ich habe ehrlich gesagt, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf einen Mann als Kanzler. Habe ich keinen Bock, beziehungsweise Mann als Kanzlerin, muss man ja sagen. Will ich nicht. Ich habe mich daran gewöhnt, ich fand es eigentlich wirklich echt ganz geil. Und wenn du diese Schröder-Runde anguckst, Ich glaube, dass, wenn du das siehst, nochmal die 90 Minuten von 2005.
Ganz ehrlich, momentan sind das alles Leute. Olaf Scholz kann ich mir einfach als Kanzler nicht vorstellen. Der sieht aus, als wenn er schon irgendwie als hier so im Freibad, als Rettungsschwimmer wahrscheinlich. Also, du weißt, was ich meine? So ein bisschen, ich muss jetzt unbedingt was machen. Was mache ich denn bloß? Der sieht immer so aus, als wenn der zu lange wartet mit allem.
Da ja, aber gut beraten. Gut, also ich glaube, Olaf Scholz kriegt morgens erstmal so ein siebenseitiges Fax reingereicht, wie die neuesten Umfragewerte sind. Und wenn dann irgendwie im Politbarometer steht, dass er einen Punkt nach oben gegangen ist, was auch immer das heißt, dann ist das so, dann läuft er durch die Gegend, wie wenn Eckhard von Hirschhausen eine gute Quote für Frag doch mal die Maus hat am nächsten Tag. So, das ist, glaube ich.
Vielleicht ist das hier auch gerade, du hast ein Zeichen, dass du hast eine mediale Macht, Jan, damit, dass du das gesagt hast. Vielleicht wird das jetzt irgendwie.
Ich kann mir das einfach gut vorstellen. Ich finde Robert Habeck auch irgendwie nett und so als Kanzlerkandidat, aber ich glaube, spannender ist das. Ich finde eher die Perspektive für so ein Land und Aufbruch ist doch irgendwie, willst du doch jetzt nicht einen Typen mit einem Sakko haben irgendwie. Typen mit Sakkos gibt's überall.
Aber Land mit Aufbruch, das fühle ich momentan gar nicht.
Das ja, aber, ist das aber das Problem. Warte mal, wenn Bundestagswahl ist im September, ich glaube, dann ist den Leuten nach, okay, alle, jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt reicht's mal langsam. Weg mit den alten Zöpfen, jetzt wird alles mal durchgemischt hier. Faschos mal erstmal raus aus dem Bundestag, ist genug. Können wir woanders hingehen, ist egal. Macht irgendwie Wehrsportgruppe irgendwie in Sachsen durch den Wald robben. Und dann machen wir mal hier ein bisschen, wird ein bisschen durchgeschaffelt. Finde ich nicht schlecht.
Finde ich nicht schlecht. Ich habe diese Woche sowieso gedacht, irgendwie, lange Zeit habe ich gedacht, das habe ich ja auch schon in der Sendung öfter gesagt, die Deutschen haben kein Talent für Integration. Das war nicht unsere große Stärke. Deswegen haben wir hier viele, das war noch nie. Und jetzt ist mir aufgefallen in dieser Pandemie, wir haben nicht nur irgendwie kein Talent für Integration, sondern auch mit Zwischenmenschlichkeit unter uns selber. Weil das irgendwie, das ganze Ding, sozial, wenn der Deutsche eins nicht kann, dann ist es gut Menschen oder das Gefühl sich mal geben, dass wir alle zusammen in einem Boot sitzen und da irgendwie durch müssen. Nein, die ersten fliegen nach Malle, die anderen machen das, die anderen wollen nicht geimpft werden, die anderen verschwören sich mit Salve Nadu und irgendwie reißen wir gerade immer mehr auseinander und ich glaube, es liegt auch an dem deutschen Talent, zwischenmenschliche Ebenen nicht so richtig gut zu pflegen oder zu schätzen.
Ja, und ich muss sagen, das Organisationstalent, für das die Deutschen sich so in der Welt rühmen, so ein bisschen, ehrlich gesagt, ist das schon ein kleiner Downer, dass das in einem Jahr nicht so richtig funktioniert hat. Waren wir nicht das Land, was so Sachen gut organisieren kann? Oder ist das,
ja,
oder,
das und
oder
auch
können,
das
wir nur gut, können wir nur gut organisieren, wenn es ums Menschen vernichten geht und nicht ums Menschen retten? Weil das ging ja relativ schnell, in relativ kurzer Zeit ziemlich gut organisiert, bedauerlicherweise. Das jetzt, irgendwie klappt das alles irgendwie gar nicht, Menschen retten.
Nee, irgendwie fühlt sich das an, als wenn irgendwie das ganze Jahr, das letzte Jahr, die Leute gesellschaftlich alle immer mehr auseinandergerissen hat. Trotzdem machen wir heute noch was Geiles, Jan. Ich muss auch, ich hab so den Blues, ich muss mich entschuldigen bei allen Hörern.
Was machen wir denn was Geiles? Wie, was machen
wir? Die großen fünf machen wir heute noch.
Ach so, ja, ich habe einen Vorschlag. Und zwar die großen fünf Dinge, über die wir unsere Meinung geändert haben. Und es kann eigentlich alles sein. Also von kulinarischen Dingen bis hin zu philosophischen Sachen, politischen Dingen, wo wir uns dabei ertappt haben, wir haben ganz fest waren wir einer Meinung und irgendwann sind wir aufgewacht und hatten eine Erkenntnis und haben...
Das ist doch scheiße. Was ich immer
oder
geil
fand. Oder ist doch gut. Kann beides sein. Also die Meinung geändert und zwar in entgegengesetzte Richtung. Das wäre...
Frauen sind doch okay. Zum Beispiel irgendwann mit Mitte 30.
Ja, oder Männer. Oh, sind doch eigentlich anziehender, als ich das eigentlich gedacht hätte mit 19. Zur Zeit,
so, mach dich mal untenrum frei. Wir machen mal eine kurze Pause. Ich muss nämlich pissen wie ein Brauereipferd. Ich habe noch ein Bier getrunken.
Ich hol mir ein Bier. Jetzt kommt
die großen fünf.
Große fünf war da mit dem Bier drin, du.
Genau, und ich pack noch was auf die Liste, auf die Fidi und Bumsi-Liste. Ja. Und zwar einen richtig schönen Ballersong. Kennt ihr alle nicht wahrscheinlich, die Band. Und zwar Bark Market mit dem Song Feed Me.
Kennt ihr
zu
alle
der goldenen
nicht.
90er Hardcore-Zeit, Metal-Zeit. Hier Korn damals, System of a Down, Deftones und so. Aber Bark Market hatte keiner auf dem Zettel, nur ich. Deswegen empfehle ich euch jetzt den Song Feed Me von Bark Market. Und dann packe ich auch.
Dieses ganz, kurz, ja? Dieses ganze komische Hamburger Distinktionsmusik-Kacke kennt ihr bestimmt nicht. Ja, wir wissen es. Du hast einen guten Musikgeschmack. Wissen Sie,
ja, lass mich, das ist das Einzige. Ganz ehrlich, wenn du nicht wärst, hätte ich heute 90 Minuten nur über Musik geredet, weil mir am liebsten danach ist. Und Porridge Radio packe ich auch noch drauf mit einem Song, der heißt, warte mal, wie heißt denn der Song?
Porridge, ohne Scheiß, den hast du ja gerade ausgedacht, den Bandnamen.
Porridge Radio.
Porridge Radio.
Endlich mal wieder.
Porridge Radio und the Sisterfuckers.
Seven Seconds. Porridge Radio mit Seven Seconds.
Und zusammen mit Justo und Dua und Nanny Cherry oder was?
Seven Seconds of Wait. Die hat mich mal angetanzt im Docks, im Graben, als ich Security gemacht habe. Und ich habe mich so peinlich, ich wollte cool, die ist so in den Graben gelaufen, hat die Security-Leute angetanzt. Und ich wollte auch so cool sein, ich war ganz, ganz peinlich.
Du wurdest mal von Nene Cherry angetanzt?
Ja.
Im Docks, im Verschwörungsladen, Docks?
Ja, die jetzt gerade ein Statement gemacht haben, was nicht richtig klug war. Ah.
Wie, das müssen wir gleich nochmal besprechen. Die haben nach dem offenen Brief noch mal.
Nee, Statement. Ich will momentan nicht noch mehr. Ich will auch nicht über Nena reden. Ich will auch nicht darüber reden. Ich will auch nicht über urteilen. Ich will auch nicht noch weiter eggen, Feuer oder eine schlechte Laune gerade in diese Richtung.
Ehrlich, wie gesagt, von den deutschen 1000 deutschen Top-Promis, wo du hundertprozentig weißt, dass sie im Laufe der Pandemie in die Verschwörungsbubble abrutscht, war Nena mein absoluter Nummer 1 Kandidat. Also dass die nicht schon längst da drin ist, das hat mich 0,0 gewundert, dass sie irgendwie Save and I Do Songs da teilt und liebe Grüße nach irgendwie Kassel und so.
Da hätte ich, also ich würde nicht sagen, dass sie, glaube ich, aber das ist jetzt auch alles zu umfangreich. Ich glaube, die Twitter-Community hat sich bereits eine Meinung gebildet, da kann man jetzt auch nichts mehr machen. Ich glaube allerdings, dass es auch Leute gibt, die relativ differenziert das noch sehen, aber ich hoffe, aber irgendwann sitzen wir alle wieder an einem Tisch und ich hoffe, irgendwann können wir diese hässliche Zeit auch wieder vergessen. Ey, ich spiele in ein paar Wochen ein Konzert, wenn das klappt, ne, dann gehe ich richtig ab auf der Bühne, spiele ich 4 Stunden jeden Song, den ich je geschrieben habe. Und wenn die mich irgendwie mit dem Bullen von der Bühne holen müssen, ich ziehe richtig durch, ich habe mega Bock. Jetzt ist kurze Pause, dann machen wir die großen 5. Wir haben auch Bock auf euch, hier ist Fest und Flauschig.
Bis gleich.
Ich habe gestern einen Brief gekriegt, aber aus Elmshorn. Aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Mach ich nicht. Elmshorn. Nö. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Nö.
Nö. Hier ist Fest und Flauschig. Ja. Es ist Sonntag, 28. März. Ihr seid wieder an unserer Seite. Wahrscheinlich seid ihr jetzt durch mit dem Cardio. Heißt das nicht Cardio?
Cardio B, genau. Es ist eine Sängerin, die gleich beim Singen
Sport macht,
auf dem Stepper
Sport
steht.
Macht beim Singen. Ja. Ein Hörer hat mich gefragt, ist das nicht eine gute Idee, wenn man Taxifahrer auch der Fahrschule auch gleichzeitig zum Taxi umbaut? Also Leute, die mit der Fahrschule unterwegs sind, auch Leute mitnehmen und dass man gleichzeitig so zwei Gewerbe verbinden kann.
Ich finde das mega geil, wenn man im Taxi hinten als Passagier auch Gas und Bremse hätte. Wie im Fahrschulauto.
Das wäre geil. Oh ja.
Also ich würde meistens bei Kölner Taxis und aber auch bei Berliner Taxis meistens auf die Bremse treten.
Ey, Berliner Taxis sind schon krass, obwohl man momentan ist hier immer noch Stau, du kommst hier nirgendwo durch. Ich habe gerade mal aus dem Fenster geguckt, hier laufen ziemlich viele Leute übrigens heute am Freitag längs und haben Sixpacks dabei, Frauen in High Heels, als wenn man zu heimlichen Partys geht. Wer kann es den Leuten verdenken, frage ich mich da, obwohl es natürlich gefährlich ist und nicht so richtig gut ist. Aber ich glaube, es ist ein richtig milder, schöner Märzabend. Die Leute sind unruhig, Jan. Wie kann man, was will man da sagen? Will man die moralische Keule
schwingen? Ja, man sollte sagen, Leute, ganz ehrlich, ich habe den Dr. Drosten nicht verstanden. Sag mal, Leute, Face the Facts, wie wollt ihr es mit dem Klimawandel hinbekommen? Ihr seid ausgestorben letztlich in 20 Jahren, wenn ihr mit dieser Mentalität, mit der ihr jetzt an die Corona-Krise rangeht, euer die nächsten Jahre gestalten wollt. Es funktioniert nicht, Leute, ehrlich. Das ist nicht mal so, dass es zukünftige Generationen betrifft, sondern euch selber. Kommt mal klar. Und selber es aber auch nicht besser machen. Ich will auch raus.
Ich will auch raus. Ich habe hier irgendwie als Daniel Ryan Spalding hier was ein Happening. Wir haben uns erstmal so ein Stäbchen reingeschoben. Also ich meine, dass überhaupt mal jemanden zu treffen, der hier ist, so das war dann schon richtig aufregend. Also hier so ein Corona-Teststäbchen.
In Po?
Nein, Harnröhre.
Ach so.
Also wir hatten nur ganz normale für die Harnröhre da. Und das war dann aber irgendwie ganz entspannt. Also das war
super. Was ein langes Stäbchen. Olli, wir haben große 5. Ich würde sagen, wir machen die einfach,
wir haben
oder?
Großes vor. Wir haben die großen 5 Dinge, die wir heute anders sehen als früher.
Genau, also in Dinge, in denen wir die Meinung geändert haben und idealerweise um 180 Grad, nicht um 360 Grad, dann wären wir bei der gleichen Meinung, aber 180 Grad, nicht um 90 Grad, sondern um 180 Grad.
Oder auch einfach anders auf Sachen blickt, das reicht aber auch, wenn man Sachen früher, na, das reicht.
Genau,
auch,
und zwar alles, von kulinarisch bis hin zu technischen Geräten, bis hin zu großen Fragen der Philosophie, der Politik und der Soziologie.
Na, dann schieß mal los.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Okay, ich fange mal an, okay?
Ja, fang mal an. Platz 5 der großen 5 Dinge, in denen du deine Meinung geändert hast.
Platz 5 ist bei mir Thorsten Sträter. Tatsächlich, weil den fand ich früher, habe ich glaube ich auch mal gedisst mit seinem Beanie und so, aber ich habe gerade die Folge mit Kurt Krömer gesehen, die wahnsinnig ehrlich und berührend war und irgendwie wird mir der in der FaceTime, irgendwie werden so Videos von dem jetzt reingeschickt und ich finde ihn irgendwie witzig und ich glaube, ich habe mal irgendwann im Zuge meiner großen Anti, dem auch mit seinem Ding so, der wird gedisst, keine Ahnung, inzwischen muss ich sagen, mag ich den. Und das ist jetzt eine ganz einfache Nummer 5, aber Thorsten Sträter ist mir aufgefallen, fand ich früher komisch, habe ich in so eine Kölner, ist ja glaube ich auch Kölner, kommt ja aus dieser Ecke da, ist ja für mich alles ein Geklüngel da, diese ganzen Comedians, aber irgendwie fand ich erstmal, also ist eine tolle Sendung, solltet ihr euch angucken, die erste Folge von der neuen Staffel von Kurt Krömer und auch so Sachen, die mir so in die Timeline, wenn ich abends irgendwie sehe, ganz witzig finde. Deswegen ist Thorsten Sträter meine Nummer 5.
Okay. Bei mir ist auf Platz 5 der großen 5 Dinge, bei denen ich meine Meinung dann doch radikal geändert habe, Kalbsleber. Ich muss sagen, ich habe, bis ich 16 war, gerne mal Kalbsleber mit Zwiebeln und Kartoffelpüree gegessen. Bis dann irgendwie so eine gewisse Awareness eingesetzt hat, was Kalbsleber eigentlich ist. Das ist so eines dieser Gerichte, die ich also als Kind, ich habe öfter schon gesagt, ich komme aus einem, wirklich kulinarisch ist das sehr AfD-nah. Also es ist sehr viel Volksküche bei uns gewesen. Aber lecker, also ich liebe, mag das total. Und ich bin auch, also finde ich ganz froh, wenn man...
Ist von einem Babytier. Ist die Leber eines Babytiers.
Kalbs, genau. Und dann habe ich irgendwann, also Kalbsleber ist ja nicht nur Leber, sondern auch von einem sehr jungen Kind, von einer Kinderkuh, nochmal die Leber von einer Kinderkuh. Und das ist irgendwie, und dann da dieser frivole Gedanke, die mache ich mir noch schön, indem ich mir da schön Zwiebelringe draufschneide. Wie das überhaupt Leute so in die Rübe bekommen haben, da muss ich sagen, ich habe die Kalbsleber, und das war auch relativ schnell. In meinem bekannten Freundeskreis zu der Zeit wurden dann irgendwie Leute Vegetarier und Veganer, und das hat nicht ganz geklappt bei mir, aber Kalbsleber, das ist irgendwie, habe ich meine Meinung komplett geändert. Möchte ich nicht mehr sehen. Ist auch wirklich von der Speisekarte
verschwunden. Aber wenn das Kalb beim Autounfall gestorben ist und nicht geschlachtet
dann
wurde,
Ein Stück von, weil Leber ist ja ein regeneratives Organ. Du kannst ein Stück von der Leber noch drin lassen und das regeneriert wird wieder größer. Und wenn
das Kalb gestorben ist durch eine Überdosis Ketamin im Berghain oder so, dann kann man die Leber essen. Oder aber nicht extra Tiere.
Oder wenn es ein Kalb ist, was der deutschen Gastronomie ein Stück von der Leber gespendet hat, Spenderleber, zum Essen, dann würde ich auch sagen, bin ich cool mit. Gut, aber es gibt Platz selten, 5. weil viele Kälber haben immer noch keinen Spenderausweis für ihre Leber, leider.
Dein Platz 5, Kalbsleber meiner
Thorsten. Da muss Jens Spahn nachziehen. Mehr Leberspenderausweise für deutsche Kälber.
Ja, das ist sehr gut. Platz 5, Platz 4 bei mir. Ich mache jetzt mal nicht so moralische Sachen, um mich hier wieder im guten Sonnenlicht irgendwie zu sonnen.
Du
machst jetzt
Thorsten Sträter. Du musst übrigens mal erklären, wie du es hinbekommen hast mit Thorsten Sträter. Ich würde es auch gerne hinbekommen, da meine Meinung mal radikal zu ändern.
Ey, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist eine ehrliche Meinung gewesen. Ich kann doch hier mal was Ehrliches
Moment,
sagen.
Zack. Morgen vielleicht trägst du auch mal ein Beanie, wenn du mit Juri spazieren gehst.
Nee, das mit dem Beanie finde ich immer noch nicht so gut, aber was weiß ich, Mann. Auf alle Fälle habe ich ein paar Facebook-Videos gesehen, das fand ich echt gut. Das
muss
man doch. Ja, aber man muss auch nie sagen, dass ich Thorsten Sträter gehasst habe. Es ist nur so, dass ich den vorher irgendwo, ich bin so ein Typ wie dir auf Twitter. Ich habe sofort eine Meinung, und zwar eine ganz strenge zu Sachen, die eigentlich total Bullshit ist. Das ist nun mal so. Und mein lieber Freund Sven Schweizer, mein alter Metal-Freund, hat mich neulich angerufen, hat was richtig Schlaues gesagt. Er meinte, ey Olli, lass dich bloß nicht nerven, wenn auf Twitter was Schlechtes steht. Wir wären genau so eine Arschlöcher. Hätten wir genau die Medien gehabt. Und wären wir jetzt Ende 20, Anfang 30 und wären so gefrustet. Wir wären genau, also lass dich bloß nicht nerven. Ja. Wir würden es einfach nicht besser machen. Wir sind halt analog noch halbwegs aufgewachsen, was es die Sache nicht besser macht, weil dafür sind wir jetzt alte weiße Cis-Männer. Auf Platz 4 bei mir nach Thorsten Sträter ist UFC-Fighting. Habe ich am Anfang gedacht, dass das voll cool ist mit Conor, McGregor und so. Habe mir extra ein DAZN-Abo letztes Jahr gekauft. Inzwischen finde ich das einfach nur eine beschissene Sportart, wo es darum geht, sich gegenseitig in die Fresse zu hauen. Das hat nichts von der Ästhetik von Boxen. Das sind auch echt unangenehme Typen. Gregor McConnor hat irgendwie so einen Typen, der seinen Whisky nicht trinken wollte, einen alten Mann einfach in die Fresse gehauen in einer Bar. Und irgendwie sind das alles ungeile Leute, und irgendwie ist das für mich nicht der Sport, also ich finde Schwergewichtsboxen, Mittelgewicht immer noch super. Klassische Kämpfe finde ich auch anders als UFC-Fighting, aber dieses ganze Drumherum und dieses ganze Männlichkeitsgebäsche und Gehabe und Getue, meine ich nicht Gebäsche, sondern Getue. Irgendwie ist das scheiße. Und die sehen auch alle scheiße aus und labern alle dummes Zeug. Und du haust dich eigentlich, das geht darum, wer am längsten da steht.
Du hast eine Zeit lang mal gedacht, dass das eine geile Sache ist? Wie?
Ja, ich dachte, das würde ich, weil ich finde, Schwergewichtsboxen ist irgendwie mit dem Kampf Lennox-Lewis gegen Vitali Klitschko, ein unglaublicher Kampf, damals in Las Vegas 2003. Damit ist es zu Ende gegangen, weil die Klitschko-Brüder danach einfach ihre Titel verteidigt haben, sehr oft gegen schwache Gegner, meiner Meinung nach, und auch so ein bisschen Schwergewicht dominiert haben, aber die Kämpfe wurden langweilig. Und früher, ich bin halt in den goldenen Zeiten, Mike Tyson, Lennox Lewis, Evander Holyfield, all sowas bin ich nachts für aufgestanden. Geile Kämpfe gewesen. Aber UFC-Fighting ist so eine Vermarktung und so eine Sportart, die ich gerade scheiße finde. Ich mache so moderne Themen gerade. Habe ich gerade erst vor ein paar Wochen meine Meinung zu geändert.
Interessant. Aber in dieses Rabbit Hole habe ich mich noch nicht reingetraut. UFC-Fighting. Aber gut, einer von uns beiden macht das, du deckst das
ab. Die haben also so riesige Ohren danach. Die haben so riesige Ohren, weil die sich immer auf die Ohren hauen. Die Ohren sehen richtig scheiße aus.
Aber die Boxerohren sind immer so winzig klein, so Blumenkohlöhrchen, nach innen gestülpt sind. Und die UFC-Ohren sind so groß wie so Dumbo.
UFC-Ears, gibt es ein Lied von Adam Sandler. UFC-Ears.
Wirklich?
Ja, ist so lustig. Vom letzten Stand-Up-Programm kann man sich bei Netflix angucken. Mein Platz 4, UFC-Fighting.
Mein Platz 4 ist jetzt, okay, meiner ist jetzt ein größerer Klopper. Ich hatte länger Zeit nachzudenken, weil ich habe das Thema heute mitgebracht. Und zwar ist bei mir auf Platz 4 der großen 5 Dinge, in denen ich meine Meinung geändert habe, steht hier Parteizugehörigkeit und Anstand. Ich muss sagen, gerade als ich so mein Kalbsleber-Game verändert habe und aufgehört habe, mit Kalbsleber zu essen, habe ich angefangen, die Welt einzuteilen, Excel-Tabellenartig und Anstand bestimmten Parteien zuzuordnen oder intellektuelle Kapazität oder soziales Denken. Bis ich dann, muss ich dann ehrlicherweise sagen, relativ spät, so mit Ende 20 erst oder Anfang 30 rausbekommen habe, nee, das ist gar nicht so. Man kann nicht sagen, nur weil jemand ein linker Politiker ist oder eine konservative Politikerin, dass da Anstand und Ehre im weitesten Sinne jetzt besonders ungleich verteilt sind, sondern tatsächlich habe ich eigentlich ehrlicherweise genauso viel unehrenhafte linke Idioten kennengelernt, wie anständige...
Das wäre mein Platz 3, aber ich mach's trotzdem.
Wie anständige, eher konservative. Das Einzige, was ich davon ausnehmen würde, ist tatsächlich die AfD, weil wer in dieser Partei drin ist, sich da engagiert.
Das hat auch nicht mit Konservativ
absolut
zu tun,
kein Recht, sich irgendwie, nee. Der muss einfach die Fresse halten. Ganz fertig aus. Die werden wirklich radikal ausgegrenzt. Aber ich habe wirklich, und das ist ganz, also ich versuche es jetzt möglichst diplomatisch zu beschreiben, weil das ist natürlich ein Fettnäpfchenfeld, ein Minenfeld, wenn man sich da jetzt...
Ja.
Ich bewundere es, wenn man, also man kann erstmal, glaube ich, dass man für seine politische Einstellung nicht so richtig viel kann, weil es immer so ein bisschen Spiegelbild dessen ist, wo man herkommt, was für Einflüsse man hat, in welchem Umfeld man aufwächst vielleicht, und dass man sich das nur bedingt selber aussuchen kann und dass man auch in der politischen Richtung eine im Laufe seines Lebens eine Wandlung durchläuft. Ich glaube, wenn man jung ist, neigt man dazu, schon zu denken, ich will und kann auch die Welt verändern, weil ich bin 19, ich habe die meiste Zeit meines Lebens vor mir, ich bin voller Kraft und jetzt wird alles eingerissen. Und ich glaube, dass es irgendwann dann dem Gefühl weicht, die Dinge bewahren zu wollen, die man jetzt dann irgendwann erreicht hat. Und man wird zwangsläufig konservativ. Dass das aber selten...
Aber auch die Ernüchterung darüber, dass die Menschen nun mal so sind und nicht aus ihrer Haut können. Da kann ich gleich mal in Platz 3, aber mach mal.
Genau, ja. Finde ich auch. Also, dass Menschen nicht aus ihrer Haut können und dass aber trotzdem das völlig unabhängig ist, wie man sich politisch orientiert, von so Dingen wie persönlicher Ehre oder Verantwortungsgefühl oder eben diesem altmodischen Wort Anstand oder vielleicht auch Moral. Und ich glaube, dass ich habe das früher mal vermischt und ich habe gedacht, dass das nicht möglich sein kann, wenn man, ein Wirtschaftsunternehmen leitet, dass man trotzdem moralisch integer ist, so gut es geht.
Ja, man hat so,
immer
man
nur
hat
so gedacht, gut
das
es geht.
Das ist alles komplett verwerflich. Und das ist, ja.
Genau. Und ja. Das ist natürlich auch nicht ganz richtig, aber ich muss sagen, ich bin da so diesem dogmatischen irgendwann entwachsen vielleicht, oder vielleicht bin ich auch faul geworden, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe auf jeden Fall eine größere Bereitschaft anzuerkennen, dass auch Leute Anstand und Moral haben und das auch wirklich mit Energie voranbringen und engagiert sind, da die wirklich in politisch nicht mit mir übereinstimmen oder die politisch völlig auf einem anderen Planeten leben, aber trotzdem in den Spiegel gucken möchten bei dem, was sie tun. Und das finde ich dann eigentlich aus meiner Perspektive oft fast noch ehrenhafter und habe da irgendwie so eine Art Respekt entwickelt und unterhalte mich auch gerne mit so Leuten und finde es auch immer gut, da Gemeinsamkeiten zu finden. Vielleicht ist es aber auch so ein Altersding. Das kann auch sein.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe das auch, dein Platz 3 also ist sozusagen...
Das war mein Platz 4. Parteizugehörigkeit und Anstand und Moral war mein Platz 4.
Dann mache ich gleich weiter mit Kommunismus/Sozialismus, weil ich war ein paar Mal mit 19, 20 gar nicht häufig. Ich würde mich auch niemals als politisch Linken damals bezeichnen, aber ich war bei ein paar Antifa-Treffen und habe gemerkt, das wurde ganz viel so, dachte so, das ist die Rettung und das ist vielleicht der einzige Weg. Und irgendwann merkst du so, der Mensch ist nicht dafür gemacht. Der Mensch ist missgünstig, der ist auch eigen und so. Und dieses Prinzip Kommunismus, da glaube ich nicht mehr dran. Ich habe, glaube ich, mal ganz kurz irgendwie gedacht, dass das auch so, das kommt einem ganz ähnlich so. Ich war dann auch in so einer linken Szene, habe gesehen, hier herrschen die gleichen toxischen Momente, der gleiche Vorwurf, und das ist vielleicht auch das, warum viele, die sich einer linken Szene lange Zeit zugehörig fühlen, irgendwann sich davon wieder ein bisschen abwenden, weil das auch immer bedeutet, dass es neuer, dass es erneuert wird. Und es kommen immer junge Leute dazu, die den Alten sagen, dass sie nicht links genug sind oder politisch genug oder sonst was. Und deswegen ist das eine Szene. Irgendwann wirst du, wenn du älter wirst, ernüchtert und siehst, auch hier herrschen die gleichen Mechanismen wie überall auch. Und der Mensch ist einfach nicht in der Lage, vielleicht das zu bessern. Deswegen glaube ich, dass Sozialismus, Kommunismus auch ein kompletter Irrweg ist. Und eben mit 20 habe ich irgendwie das kommunistische Manifest zu Hause liegen gehabt, weil Britta mir das gegeben hat, die ich damals geil fand mit ihren Dreads. Aber weißt du, was ich meine? Das ist so, man kriegt einen differenzierten Blick. Ich glaube aber nicht, dass ich jetzt reaktionär oder irgendwie konservativer unbedingt geworden bin. Ich glaube, man wird nur ernüchterter über die Jahre hinweg, über diese Bewegung.
Ich werfe mal den soeben ausgedachten Begriff Aktivisteneitelkeit rein. Es gibt einfach, selbst bei Leuten, die sich super engagieren und die wirklich politisch immer auf der richtigen Seite stehen, dass die persönliche Eitelkeit und das Ego, das kannst du einfach eben dann am Ende nicht, das muss man trennen beziehungsweise das kannst du nicht ausblenden. Und wie oft Leute, die eigentlich das Gemeinsame wollten, dann am Ende ging es darum, wer als Erster was gesagt hat, wer eine
das
Idee
Ego
zuerst hat.
Das Ego zerstört am Ende alles. Und das ist wiederum das System, was wir fördern natürlich, weil all diese Sachen wie Instagram, TikTok oder generell so, ist alles aus Ego gemünscht. Und dadurch wird das Ego gemünscht. Und deswegen wird das Ego gerade immer größer von vielen Leuten, die auch sehr jung noch sind oder sonst was, weil man denkt, hier, ich krieg Zuspruch. Ego ist auch, kann echt ein Tod sein, sage ich mal. Beziehungsweise kann dich davon hindern, schlaue Entscheidungen zu treffen.
Weil im Neoliberalismus läufst du dem Ego hinterher und gibst dem Ego nach und im Sozialismus steht es halt im Weg des Ego. Es ist immer das Ego am Ende.
Am Ende ist es immer das Ego.
Am Ende
ist der Titel. Ich würde sagen, das ist der Titel unserer heutigen Sendung.
Am Ende ist immer das Ego. Sehr gut. Könnte auch immer. Am Ende ist immer das Ego von Reinhard May.
Auf Platz 3. Stimmt. Oder die neue Hannes Wader. Auf Platz 3 bei dir.
Auf Platz 3 bei mir der großen 5 Dinge, in denen wir radikal unsere Meinung geändert haben, ist bei mir als Sieger vom Platz gehen, / Coolness. Erstmal vorweg, auch der Satz, auch coole Leute können sterben. Muss ich immer denken, wenn ich irgendwie so einen Wichser freihändig mit einem Fixie über die Venloer Straße fahren sehe und denke immer, okay, alles klar, du siehst mega geil aus, gerade von hinten mit deinem scheiß irgendwie Berlin-Rucksack und dieser komischen hochgekrempelten Hose und sowas. Aber ein Schlenker von dem DHL-Lieferwagen oder einmal so ein
Doring-Unfall
und du bist einfach tot. Und zwar cool und niemand interessiert das, wenn du dann jetzt cool wieder zusammengenäht liest, du bist einfach dann tot. Coolness schützt vor nichts, vor gar nichts.
Das ist auch die Erkenntnis, wenn man so, alle kochen nur mit Wasser und alle müssen sterben.
Genau.
Und das ist ja, das Schöne ist ja, dass man auch, das ist ja Schwärmen von Menschen, Vorbilder haben, das ist alles wichtig, finde ich auch. Von wie vielen Leuten haben wir uns inspirieren lassen? Wie viele Leute schwärmen wir hier auch in der Sendung? Aber irgendwann lernst du den mal kennen und vielleicht im ungünstigen Augenblick, ich könnte genug Stories erzählen von Leuten, ja,
wir machen eine ganze Sendung, wo wir nur unsere Idole vor unseren Augen zerfallen.
Ja, da könnte ich so viel erzählen, weil ich habe wirklich genug gesehen von Menschen oder von denen ich dachte, das ist wirklich, der ist so unantastbar oder der schwebt in anderen Sphären. Und dann habe ich ihn genau gesehen in einem nicht so sphärenhaften Augenblick. Das ist nun mal so. Das würde ich aber jetzt gar nicht als Punkt in... Okay, ja. Dein Platz 3 ist also
Coolness und als Sieger vom Platz gehen, also dieses Gefühl, dass man denkt, ich muss hier als Gewinner aus dieser Situation herauslaufen. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass das ja gar nicht geht. Weil die Geschichte, die von dir erzählt wird, die erzählst eben nicht du, sondern irgendwer anders. Entsprechend hast du das eben nicht unter Kontrolle, wie Situationen für dich ausgehen oder nur sehr begrenzt. Und da kann man es eigentlich, gerade wenn man künstlerisch tätig ist, sowieso gleich bleiben lassen und ist dann eh bei sich und ist so, wie man ist. Und verliert auch manchmal und muss dann auch aushalten, dass man sich eine ganze Woche richtig schlecht fühlt und auch Jahre später einen das wieder einholt, was man für unangenehme Momente und unangenehme Dinge gemacht hat und wie man auch geirrt hat auf Bühnen und vor aller Leute Augen. Aber es gehört irgendwie dazu. Ich habe das am Ende, das war immer, habe ich auch, glaube ich, in der Sendung schon öfter mal angerissen, immer dieses, ich habe nie verstanden, wie kann nach Harald Schmidt eigentlich noch irgendwas kommen? Weil er hat immer recht, er hat immer recht. Bis mir aufgefallen ist, vielleicht ist das der Trick. Vielleicht ist das einfach, dass immer recht haben, auch das Grundproblem. Vielleicht ist das einfach nur eine Behauptung. Und irgendwie was zum Kaschieren
von Unsicherheit. Und er bringt es überzeugend rüber, genau. Man lässt sich auch sehr lange von Leuten überzeugen. Und außerdem ist man auch einfach sehr lange am Schwärmen oder Fan oder will sich nicht Sachen eingestehen, bis man irgendwann differenzierter auf Sachen guckt.
Als Sieger vom Platz gehen, ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. Und ich glaube auch, im Verlieren liegt eine große Kraft. Und ich glaube, dass das
Scheitern auch als Chance, um Schlingensief zu zitieren.
Oder Christian Lindner. Ich glaube, einer von beiden hat es gesagt.
Ja, okay, einer von beiden. Mein Platz 2, ganz einfacher, schneller Platz, Subway. Als die rauskamen, dachte ich, das ist der neue heiße Scheiß aus Amerika. Ja. Dann habe ich gecheckt, das ist ja bloß ein Krog in schlecht mit labbrigem Brot. Das ist ja wie Krog in Scheiße. Aber die ersten Jahre durch den Namen Subway und durch allen möglichen und dass man immer nach Amerika geschaut hat, wie das auch immer noch heute alle Kuhn in Amerika, das in Amerika gibt's das und so. Aber dann Subway ist die letzte Scheiße und die Filialen sind leer mit Recht, weil es einfach wirklich alles gleich schmeckt. Oh. Du machst egal welches Brot du nimmst, egal welche Remoulade am Ende, ist es so ein labbriges Ding.
Wir müssen mal die großen 5 Systemgastronomie-Ketten machen, die es nicht geschafft haben.
Und dann sitzt er und dann steht dieser Typ mit diesen durchsichtigen Handschuhen und fasst diese Sachen da an. Und auch wenn die Handschuhe durchsichtig sind, ich find's einfach alles nicht mehr geil da. Ich hab lange schon nicht mehr bei Subway irgendwas gegessen. Subway, aber am Anfang, ich glaube, ich war der Erste, der hingegangen ist und überlegt hat, gibt's hier irgendwie Monatsrabatt? Weil ich dachte, das ist jetzt geil und ich habe mir auch eingebildet, dass mir das total gut schmeckt.
Nee, schmeckt einfach. Ich weiß noch, das war früher bei Brainpool, ist glaube ich immer noch in Köln-Mülheim, da wo Stefan Raab aufgezeichnet ist, da wo Viva früher war, war vorne so ein Subway. Und auch als ich bei 1 Live gearbeitet habe, sind wir in der Mittagspause immer am Hansaring in Köln zum Subway gelaufen und ich habe dann da diese labbrigen Sesamtoasts irgendwie ausprobiert. Es war wirklich immer nicht geil. Und wenn
ist auch egal, ob du ein Honey Oat nimmst oder ob du hier irgendwie das Weizen Special nimmst oder hier. Nee.
Es ist einfach immer nicht geil. Ja, du hast völlig recht. Auf Platz 2 bei mir der großen 5 Dinge, wo ich meine Meinung geändert habe, ist Solidarität. Ich hab nicht mehr verstanden, was das ist. Und zwar nicht aus so einer kompletten Ignoranz, sondern weil das bei uns einfach nie, das hieß bei uns zu Hause, war das einfach nie mit einem Label Solidarität. Man hat sich einfach geholfen, man hat sich, wenn Umzüge waren, wenn jemand in Geldnot war, hat man sich einfach geholfen. Aber dass es irgendwie ein politischer Begriff war oder dass es irgendwas ist, ein politischer Akt ist, Solidarität habe ich nie verstanden. Und habe das, weil ich das nie verstanden habe und weil ich dieses Label nicht geschnallt habe, habe ich auch nie, habe ich mich damit irgendwie auch nicht befasst und habe es immer abgelehnt, weil das irgendwie für mich, wie du eben gerade sagtest, mit so sehr versteifte Distinktionsaktivismus so der Teenagerjahre verbunden war.
Ja, ja.
Und dann habe ich tatsächlich vor 5 Jahren dann selber gemerkt, dass es gibt Situationen im Leben, wo das Einzige, was dir wirklich hilft, Solidarität ist. Und zwar das Gefühl, nicht alleine zu sein. Und wenn man, das ist total wirklich wie wenn Christian Lindner, Gott bewahre, hoffentlich passiert's nie, wenn Christian Lindner eines Tages mal irgendeinen schweren Autounfall hat und dann da irgendwie querschnittsgelähmt rausrollt, oh, ich hoffe nicht, dass es passiert, und dann erkennt, dass man selbst als Neoliberaler vielleicht irgendwann in seinem Leben an einen Punkt kommt, wo man Dinge nicht mehr überblickt und auf die Hilfe anderer Leute angewiesen ist und auf ein Pflegesystem, wo es irgendwie nicht geil ist, wenn das auf Gewinnmaximierung orientiert ist, sondern wenn da der Mensch im Mittelpunkt steht. Ich hab's dann erfährt.
Ich musste, als du Guido Westerwelle von erwähnt hast, sehr traurig dran denken, dass er schon selbst viele Jahre tot ist. Und auch wenn er vielleicht ein streitbarer Politiker war oder so, ist das eine Sache, wo dann auf einmal das Menschliche überwiegt, dass der doch relativ früh an Krebs gestorben ist, glaube ich, an Blutkrebs. Und das Gefühl, was ich als erstes habe, weder sein politisches Ding, und das ist ja immer das Ding, am Ende siegt die Menschlichkeit über viele andere Sachen.
Habe ich dir mal die Geschichte von Guido Westerwelle erzählt, wo ich in Bonn in der Rheinau im Lokal saß und Guido Westerwelle mich gesehen hat, als ich reingekommen bin? Das war in meinen ganz wilden Jahren, so vor 7 Jahren, 8 Jahren.
Was sind denn deine wilden Jahre?
Also wo der heiße Böhmi gerade im Fernsehen war und alle...
Nach 9 noch mal ein Bier aufgemacht hast.
Nee, und ich rede jetzt wie der Wendler schon über mich in dritter Person. Wo damals so die ersten großen Mediendinger gelaufen sind und wo mir schon so ein gewisser Ruf vorauseilte. Und dann saß ich wirklich privat in der Rheinau in Bonn in so einem Café und Guido Westerwelle war ja sein Wahlkreis, war auch da mit seiner kompletten Bagage. Bonner Jungliberale, Bonner Liberale, eine nicht so angenehme Gesellschaft. Und Guido Westerwelle damals, ich glaube, Bundesaußenminister. Ich meine, es war, als er Bundesaußenminister war. Und dann saß er da und er sah mich reinkommen und seine Referenten auch. Und dann machte sich sofort so Hektik am Tisch breit. Und die waren alle total panisch, weil sie dachten, ach du Scheiße, hier ist Böhmi gerade reingekommen.
Provokateur.
Nee, jetzt gibt's gleich einen Mega-Prank und irgendwo sind versteckte Kameras. Und ich schwöre dir, es ist kein Witz. Dann, Unruhe, ich bin in einen anderen Raum gegangen, in der Rheinau sind 2 Salons gewesen und da waren einfach so ein Kaffee, ich habe einfach einen Kuchen gegessen, einfach ein Stück Kuchen, privat. Und dann eilte wirklich durch das ganze Lokal mit BKA-Sicherheitsbeamten der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland an meinen Tisch, initiativ, ohne dass, er hat mich nur reinkommen sehen, er hat nichts, ja. Nee, und er hat mir die Hand gegeben, hat gesagt, hallo Herr Böhmermann, sehr laut. Und ist dann wieder zurückgegangen, weil ich glaube,
das war ein geiles Gefühl für dich, oder?
Nein, ich habe, weißt du, wer ich bin, habe ich erstmal gedacht, und was will der, was soll denn das jetzt? Und ich habe es mir dann erst Jahre später zusammengereimt. Der hatte wahrscheinlich Angst, dass ich irgendeinen komischen Fernsehstunt plane.
Ja, der wollte
und der wollte mir den Wind aus den Segeln nehmen.
Ja, ja.
Und dann
ja,
ist er quasi auf mich zugegangen, weil er will die Lage checken und wollte erstmal klar machen, jetzt ist nicht mehr für Böhmi nicht mehr möglich, dass er mich mit versteckter Kamera filmt oder irgendwas passiert, weil ich habe ihm jetzt
Böhmi ausgeschaltet.
Genau.
Böhmi entkräftet.
Dann habe ich, als er wirklich verstorben ist, und ich habe auch eine sehr enge Erfahrung mit einer Krebserkrankung und weiß auch, wie belastend das ist, das persönliche Umfeld, und kenne viele Leute, die an Krebs gestorben sind und wie wahnsinnig tragisch das ist. Und es ging mir wirklich tatsächlich, auch wie dir, ich hätte fast an seinen Lebensgefährten eine Karte geschrieben, bis ich mich kurz nochmal zusammengerissen habe und gedacht habe, erstmal ist es...
So gut, so eng war
so, dir dann so eng nicht. Sind wir dann nicht, aber es, auch jetzt zum Beispiel hier der ehemalige CDU-Generalsekretär Peter Tauber, der aufgrund von seiner schweren chronischen Krankheit aus dem Politgeschäft ausgestiegen ist, und den ich irgendwie immer seit Jahren bei Twitter und bei Instagram verfolge. Und wie ich vorhin sagte, trotz Parteizugehörigkeit, ich glaube, es ist einfach ein anständiger Typ, der ist bei der Bundeswehr engagiert und ist ja irgendwie Staatssekretär und ist absolut nicht mein Cup of Tea. Aber irgendwie denke ich so, es tut mir echt leid. Du bist bestimmt ein guter Typ und so. Und ich glaube wirklich, alles Gute und gute Besserung und so. Und hoffentlich wird das alles wieder gut. Naja, wie kam ich jetzt drauf?
Über Westerwelle kam ich darauf. Dein Platz 2 war das gerade.
War Solidarität, ne? Genau. Solidarität, ganz kurz, um abzuschließen. Ich habe es dann irgendwann verstanden in dieser ganzen Erdo-Phase und so. Und das Einzige, was wirklich hilft, wenn man echt am Boden ist, wenn es Leute gibt, die sagen, komm her, Kopf hoch, du bist nicht alleine. Und das ist seitdem auch echt gepredigt von mir und versuch, das selbst zu leben. Das ist wirklich echt wichtig. Wenn du jemanden siehst, der echt nicht mehr kann, dann muss man sagen, aller Kopf hoch. Ich weiß, wie du dich fühlst, weiter so. Und da habe ich auch echt aus eigener Erfahrung, deswegen kam ich überhaupt drauf, deswegen kam dieses Christian Lindner Beispiel, weil manche Dinge verstehst du echt nur aus eigener Erfahrung, und das war so.
Ja, die musst du selber erst erleben. Aber doch eigentlich ganz schön, dass du es erlebt hast.
Ja, deswegen, genau.
Ist es dein Platz 2 gewesen.
Hätte nicht sein müssen, aber man ist ja dann doch irgendwie ein bisschen schlauer.
Ich wurde auch ein paar Mal angerufen, deswegen, ob ich nicht irgendwie, ich habe auch Solidarität gezeigt und habe mit niemandem gesprochen. Genau. Mein Platz 1 ist ein ganz klassischer Platz 1. Als Musiker sage ich natürlich, dieses ganze Indie versus Major Gedöns, was in den 90er Jahren eine unheimliche Wichtigkeit hatte, womit jeder sich unheimlich irgendwie, ob man jetzt beim Indie oder beim Major ist, bei welchem Plattenlabel man ist, ob man das alles selber macht. Und eigentlich war das alles auch ganz viel Quatsch. Ich bin mit meiner dritten Platte zu EMI gegangen, mit meiner vierten zu Sony, aber es war nicht Schuld der Plattenfirmen, dass das nicht geklappt hat, sondern die konnten mit so einem fahrigen Typen wie mir nichts anfangen, wahrscheinlich auch zu vielen Sachen. Dann hat Sony mich gefeuert und hat gesagt, wir haben Materia und Jupiter Jones gerade gesigned. Und die waren viel erfolgreicher und haben viel mehr Platten verkauft, weil das viel massenkompatiblere Musik ist. Und trotzdem hat man sich immer so viel eingebildet da drauf. Aber die meisten Indies damals wollten auch irgendwie zu einer großen Plattenfirma, haben es nicht geschafft und haben sich dann mit der großen Fahne irgendwie, wir sind alle unabhängig und so. Und dann komme ich auf dieses Max-Müller-Interview, von dem ich in der letzten Sendung schon erzählt habe, von der Band Mutter zurück, der gesagt hat, ob du dich jetzt von deinen Freunden bescheißen lässt oder von Fremden, ist eigentlich auch egal. Und deswegen ist das eine wahnsinnig große Entrüstung gewesen, wegen Sachen, die relativ unwichtig sind. Wichtig ist, dass du als Künstler, glaube ich, genau das machst, was du machen willst, und dass du Leute hast, die daran glauben. Und das kann auch bei einer großen Plattenfirma sein. Und inzwischen gibt's das alles nicht mehr. Aber was für ein riesen Buhai man früher gemacht hat, um wo, wer, was ist. Ich meine, eine der größten Indie-Bands bringt seit Jahren, Tokotronic, die ich sehr, sehr liebe, ihre Platten bei Universal raus. Und kein Schwein schreit danach oder so. Das ist auch wirklich völlig egal, weil es eine großartige Band ist.
Ist aber so ein Zeitding auch. Ich glaube, das sind nicht mehr die 90er. Ich glaube, dass dieses gerade Indie-Label und Major-Label.
Ich meine so, und heute, ich wünschte, ich hätte heute schon die Klarheit darüber. Ich habe Dirk Bauer getroffen, das war mein Chef bei der EMI, gerade heute mit dem Hund. Und das war, den habe ich damals angeschrien, weil ich hätte einen Vertrag gehabt, aber ich habe gesagt, hol mich hier raus oder ich dreh durch und so. Und der hatte echt irgendwie hart zu knapsen mit mir und ich habe ihn getroffen. Das ist auch ein normaler Mensch. Und früher hat man gedacht, das ist irgendwie die Major-Typen oder sonst irgendwas. Bis man gemerkt hat, es ist ein System, entweder ist der Bock drauf oder nicht, und du musst auch machen, woran du glaubst. Jedenfalls, dieser ganze Buhai ist mein Platz 1, der damals eine unfassbar lange diskutiert wurde und so weiter und so fort.
Bei mir auf Platz 1 der großen 5 Dinge, in denen ich meine Meinung geändert habe, ich habe einen Satz hingeschrieben, dass es etwas gibt, was ich nicht mit meinem Verstand erfassen kann, aber was dennoch da ist. Ich habe immer gedacht, auch gar nicht, also wirklich auch die ersten Fernsehjahre, ich bin Atheist und so und scheiß auf Kirche und sowas und Gott und diese, glaube ich alles immer noch nicht dran, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, ich bin mir jetzt sehr, sehr, sehr sicher, so sicher, wie ich mir vorher war, dass dass ich alles, dass alles Gute nur mit dem Verstand zu erfassen ist, dass es eben nicht so ist und dass es ganz viel gibt.
Esoterik-Bömi oder was?
Nicht so ganz, aber ich habe eine gewisse Offenheit dafür entwickelt, dass man, jetzt ohne, dass ich abgleiten werde ins Esoterische, aber ich glaube einfach, dass wir so klein sind und so winzig und so unbedeutend, zumindest in kosmischen Zusammenhängen, dass wir natürlich nicht in der Lage sind, über unseren kleinen, begrenzten Tellerrand hinauszuschauen und dass da draußen Dinge sind, die wir überhaupt nicht verstehen und die wir niemals verstehen werden und dass deswegen man eigentlich nicht mit dieser komischen Atheisten-Arroganz durch die Welt laufen sollte. Ich glaube jetzt nicht an Gott oder sowas, aber ich glaube auf jeden Fall, ich glaube auch nicht an, dass es irgendwann etwas Sinnhaftes gibt, was alles zusammenhält, aber ich glaube, dass es etwas gibt, was wir nicht verstehen und was wir niemals verstehen werden und dass wir deswegen einfach mal manchmal die Fresse halten sollten. Und das ist, wenn es Leuten hilft, wenn sie todkrank sind, an Gott zu glauben oder wenn man auf dem Sterbebett liegt oder wenn irgendwann etwas Schreckliches passiert, dann habe ich da so eine gewisse Art von Gleichgültigkeit vielleicht oder sogar etwas wohlwollender als Gleichgültigkeit entwickelt. Ja,
und das muss jeder für sich selber entscheiden.
Ich lehne das nicht mehr ab und ich finde nicht mehr, dass man das ablehnen kann und Leuten verwehren sollte. Ich finde das System nach wie vor scheiße. Mich kotzt diese ganze Kardinal Wölki-Bums-Geschichte an und dieses Vertuschen und dieses irgendwie, ich ziehe mir einen violetten Kittel über und jetzt darf ich kleine Jungs anfassen und irgendwie endlich bin ich in der Sekte drin. Das ist mir alles zuwider. Aber dass es etwas gibt, was irgendwie metaphysisch ist.
Ich glaube trotzdem, dass die Welt besser wäre ohne Religion, Jan. Ganz ehrlich. Ich glaube tatsächlich, ich will niemandem den Glauben absprechen und ich weiß, dass da auch viele wichtige moralische Sachen sind, aber ich glaube, wenn man sich darüber im Klaren wäre, man hat ein Leben, wir sind alle Natur, wir sind alle hier auf diesem Planeten, es ist ein fucking Wunder, dass wir hier sind. Wir sollten das Beste draus machen, wir sollten nett zueinander sein, wir sollten die Menschen begleiten, wenn sie am Sterben sind, wir sollten Kinder mehr helfen. Wenn wir einfach das Naturell des Lebens mehr schätzen würden, wäre das vielleicht für mich in meiner Welt, das will ich auch niemandem auf die, also auf die Nase binden und irgendwie, ich muss auch nicht rumlaufen und sagen, ich bin Atheist, aber ich glaube, wenn die Menschlichkeit den Glauben ersetzen würde oder kriegen würde, den die Religion hat und man mehr an diese Menschlichkeit, an dieses Zusammenleben, wir begleiten einander, wir sind zusammen zur gleichen Zeit auf dieser Welt, das wäre für mich, glaube ich, die bessere Lösung und die bessere klingt für mich verständnisvoller, also um dieses Leben zu durchleben. Ach,
ja. Das waren sie.
Die großen Fünf. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Und wie immer ist das keine immer gültige Definition. Die gilt immer nur für den Moment der Definition. Die kann nächste Woche frei nach Dr. Drosten. Wir machen letztlich jetzt nicht Wissenschaft hier, aber sowas Ähnliches.
Und vielleicht bin ich nächste Woche Newborn Christian zum Beispiel.
Ja, das ist bei Ollis. Ich kann mir vorstellen, dass du eines Tages nochmal wirklich nach Südamerika gehst und da so eine komische Fick-Sekte aufmachst. Wo ist Olli?
Also
ist
wenn Olli ich jetzt genug Leute finde, die dabei sind und auch wirklich die Fresse halten, was außerhalb meiner Ranch passiert und ich nicht da irgendwann in 10 Jahren eine große Sex-Doku mit einem Skandal kriege und ich genug Jünger kriege, die an meiner Seite sind, auf die ich mich verlassen kann, dann ist Südamerika herzlich willkommen, beziehungsweise ich in Südamerika.
Das ist die Sekte mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Olli Schulz.
7 Seiten, ganz klein geschrieben.
Das war Fest und Flauschig für heute. Habt eine schöne Woche, Leute. Ich habe jetzt mir schon hab schon anderthalb Pivo drin, du, da merkt man aber langsam, du.
Ja, ich habe auch meine dritte Dose gerade aufgemacht.
Die Rübebremme, du. Rübebremme, ganz schön, du. Sag mal, du, kann man eigentlich auch ohne Gewerbeschein zum Baumarkt fahren? Weil,
nee, kannst du nicht. Ich wollte nämlich hin.
Gewerbeschein brauchst du
Baumarkt. Pivo, Jan. Ich kann das, kannst du nämlich nicht.
Aber ich hab Gewerbeschein.
Moment. Ich mach alles.
Ich weiß aber nicht,
Fliesenlegen, Dachdecker,
ich mach Klempner, Fliesenlegen, Dachdecker, mach alles. Handwerker.
Und du kachelst sogar noch die alte vom Fliesen. Typ. Das war Fest und Flauschig. Ich vermisse gerade, ey, diesen Sommer Freibad, ne? Das wäre so schön,
ja, wenn das mal wieder... Genau, also wieder von den ganzen Assis irgendwie in den Nacken gehauen werden oder mit den Typen, die alle geilere Körperbau hatten als man selber, auf einer Wiese abhängen und die Frauen angucken, die man niemals erreichen konnte. Freibad, absolutes Horrorerlebnis für mich. Und ich weiß noch, das geilste Freibad-Erlebnis. Ich habe zum Glück, bin kein Herpes-Typ. Sag ich jetzt am Ende der Sendung mal. Ja. Böhmermann, wieder was für Tag24.de. Böhmermann, Doppelpunkt. Ich bin kein Herpes-Typ. Könnt ihr wieder eine ganze Woche lang Schlagzeilen machen bei Tag24? Dieser Scheiß, dieses Medium.
Das ist ein verrückter Typ, der wahrscheinlich irgendwo in Dresden
sitzt.
Ist
das und das irgendwie allerletzte. Es ist wirklich das allerletzte. Das geilste Herpes-Erlebnis. Ich sag mal den Namen nicht, aber ich nenne ihn mal Hartmut. Hartmut mit Herpes. Wir haben eine Flasche River Cola gehabt und wirklich 10 Jungs haben daraus getrunken. Und am Ende sag ich, fuck, Ich habe Herpes. Und danach haben original 8 Leute Herpes bekommen. Und wirklich von Hartmut mit Herpes. Und ich war der Einzige oder einer der Einzigen, ein anderer Kumpel auch noch, Björn auch nicht. Und wir haben keinen Herpes bekommen. Ich habe es bis heute nicht bekommen. Aber 8 Jungs hatten danach ihren ersten Herpes, weil Hartmut aus der River Cola getrunken hat.
Hartmut, okay. Ich habe noch nie eine Geschlechtskrankheit gehabt.
Ich mach dir eine, jetzt gleich, wenn die Sendung vorbei ist. Du darfst ja sogar eine aussuchen. Ich habe hier eine ganze Batterie bei mir in der Schublade. Ich wünsche noch mir einen Song auf die Fili und Bumsi Playlist, möchte ich, weil ich einfach jetzt das Gefühl habe, wenn ich dich so sehe hier, du kleiner Schnurrbartbär. You Got a Friend in Me von, sag schnell, wie heißt er?
Von Randy Newman.
Von Randy Newman, You Got a Friend in Me. Einfach, weil wir, wenn gar nichts mehr läuft, dann tauschen wir einfach wie andere Pokémon-Karten unsere Geschlechtskrankheiten aus.
Habt eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche wieder mehr Pemmel-Muschi-Humor.
Genau. Ich find's übrigens mega geil, dass der Typ, der im Suez-Kanal jetzt das Schiff stecken hat lassen, dass der echt einen Pimmel gefahren hat, nochmal bevor er da reingefahren ist. Vielleicht hört er fest und flauschig.
Vielleicht ein Fan unserer Sendung.
Hup mal, wenn du gerade auf dem Suez-Kanal stehst.
Hup mal, wenn du an der Elbe, wenn du bei uns vorbeifährst,
bei unserem Hausboot. Bis nächste Woche.
Tschüss.